Resilienz ist das Buzzword, ne? Wir brauchen Resilienz, Widerstandskraft, Widerstandsfähigkeit. Ja, aber was ist die Herausforderung damit? Resilienz kommt nicht von vermeiden. Also ich erlebe nichts, ich vermeide alles und erwarte aber, dass ich resilient bin, das ist das eine. Aber der entscheidende Faktor ist, und das ist das, was ich gelernt habe als Leistungssportler und auch im mentalen Bereich als privilegierter Mensch, der die richtigen Leute kennengelernt hat. Resilienz ist messbar, dadurch erlebbar und dadurch trainierbar. Wenn das dann bei der Resilienz möglich ist, sowohl mental als auch körperlich, in der individuellen Prävention.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness und mit deinem Host Stefan Westermann. Wir sprechen für euch regelmäßig und exklusiv mit inspirierenden Persönlichkeiten aus dem Sportbusiness. Über die Themen Erfolg, Weiterbildung, Vertriebstraining, Jobs und Zukunft im Sport. Nah, inspirierend, zukunftsoptimistisch.
Moin aus Hamburg und willkommen zu Devon Sport, der Podcast mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness. Und heute ganz direkt mit einem Kopf aus dem Sportbusiness, der aber mal sehr stark drin war in diesem Sportumfeld. Wie soll ich sagen, ein ehemaliger Fußballprofi, ein ehemaliger Nationalspieler. Und ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Wir haben uns an der einen oder anderen Stelle hier in Hamburg schon gesehen und haben auch schon an dem einen oder anderen gemeinsamen Event teilgenommen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich schnell die Hand gehoben habe und gesagt habe, Mensch, wie wäre das, wenn wir darüber mal sprechen? Weil diese Entwicklung, die du da gemacht hast und genommen hast, die ist schon sehr speziell und sehr, sehr wichtig. Und deswegen riesen herzlichen Dank jetzt schon mal, lieber Marcel. Ich freue mich, dass du hier bist. Marcel Jansen, moin.
Moin, hallo, vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch schon aufs Gespräch.
Ich habe es gerade gesagt, ich muss dich als Fußballprofi mit den Stationen, ich glaube Gladbach, Bayern, HSV in anderer Reihenfolge, aber das...
Gladbach, Bayern, HSV, war richtig.
Nationalspieler, ich habe mal recherchiert, wenn das alles noch stimmt, dann haben wir 46 Länderspiele auf deiner Agenda.
Das kommt hin, ja.
Stark. Insofern müssen wir den Teil nicht mehr ganz so genau vorstellen. Da können wir nachher noch mal ein Wort zu verlieren. Aber warum du hier bist, ist, weil du hast danach eine Entwicklung genommen, ein bisschen dieses Business eingestiegen. Und das ist jetzt gar nicht mehr nur Sportbusiness, aber es kommt natürlich als ehemaliger Profisportler, kommt natürlich auch viel aus dem Sport, was damit reinfließt. Und du tummelst dich als Gründer und Managing Partner von Statics Group ganz viel mit Unternehmen und mit deren Herausforderungen und mit vor allen Dingen den Herausforderungen auch von Führungskräften und den Menschen in diesen Organisationen. Und darüber wollen wir heute reden. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir dieses Thema einmal aufmachen dürfen. Vielleicht, Marcel, magst du mir einmal folgende Frage beantworten. Die Kollegin, die diesen Podcast vorbereitet, hat mir eine Frage mitgegeben, die heißt wie folgt: Wenn du heute jemanden triffst, Marcel, ja, der dich aus dem Fußball nicht kennt, wie stellst du dich denn in einem Satz vor?
Wie ich mich dann vorstelle, ganz normal. Ich bin ja Marcel Jansen, gebürtig aus dem Rheinland, seit 18 Jahren in Hamburg und im BIM-Bereich der Organisationsperformance für B2B-Kunden im Einsatz.
Und das ist genau das, worüber wir reden wollen. Aber erlaube noch mal trotzdem einen ganz kleinen Ausflug in deine sportliche Vergangenheit. Du bist früh in diesem Fußballwelt, Fußballkosmos groß geworden und hast aber auch früh irgendwann gesagt, da möchte ich wieder raus. Vielleicht kurze Recap zu deiner sportlichen Karriere. Wie bist du in dieses Fußball, in dieses Game reingekommen und wie hast du das erlebt an diesen drei Stationen und Nationalmannschaft in unterschiedlichen Ausprägungen? Also wie war die Fußballzeit?
Ja, die war zusammengefasst natürlich sehr intensiv, sehr emotional. Aber ich glaube, das kann man nachvollziehen, wenn man ein Hobby zum Beruf machen darf, hat, glaube ich, jeder so ein Gefühl, so was bedeutet das? Also jeder Mensch, der irgendein Hobby hat, wo er weiß, darin ist er richtig gut, beziehungsweise vielmehr ist er nicht nur gut, das macht mir richtig Spaß. Wenn du das zum Beruf machen kannst, ist das schon mal ein ganz großes Privileg. Und deshalb konnte ich das mit dem Fußball eben machen, mein Talent und meine Freude und mein Ehrgeiz in diesem Hobby dann irgendwann zu meinem Beruf zu machen und hatte das große, große Glück eben als Spieler eben für vier große Traditionsvereine zu spielen, dreimal auf Vereinsebene, also mit eben Borussia Mönchengladbach, bin dort geboren, gebürtiger Gladbacher, Lörrüpper, unfassbar, was ich da erleben durfte, bis hin dann auch zu dem Wechsel zu Bayern München und dann aber auch als Spieler mit einer sehr langen Zeit, mit 7 Jahren beim HSV, dem nächsten großen Traditionsverein und eben auch dem DFB mit 2 Weltmeisterschaften und einer Europameisterschaft, angefangen mit dem Sommermärchen 2006 als jüngster Spieler im Kader. Unfassbar und unfassbar eben auch dieses große Privileg, auch was das Thema Zugang zu Gesundheit und Prävention und auch Performance eben geht, sowohl auf mentaler, körperlicher Ebene, sowohl im privaten wie im beruflichen, was man ja eh nicht zwingend immer voneinander trennen kann. Also Work und Life sollte man nicht so trennen. Und von daher, ja, ist das super intensiv gewesen. War auch nicht ja dann alles immer so geplant, weil ich habe nicht gesagt, ich werde auf jeden Fall Fußballprofi und dann super und dann dicke Autos und hier, sondern ich habe diesen Sport geliebt. Ich habe anscheinend laut meiner Mama schon mit 2, 3 Jahren irgendwie das Kinderzimmer zusammengeschossen und dann war klar, weil Papa auch Fußball gespielt hat und auch sehr gut Fußball gespielt hat und auch einer meiner mitgrößten Förderer war, also meine Eltern, und hatte dieses Privileg einfach mit, nicht mal finanziell, aber mit sehr viel Reichtum aufzuwachsen, nämlich eine Kindheit im Mittelstand und mit vielen richtigen Werten und über den Mannschaftssport sozialisiert. Ich glaube, das kann sich auch jeder wieder vorstellen. Es gibt ja noch andere tolle Sportarten außer Fußball, aber dieser Mannschaftssport ist einfach eine unglaubliche Kraft für Resilienz, weil wenn du an Menschen interessiert bist und am Leben interessiert bist und hinguckst und auch zuhörst und auch reflektierst, dann passieren im Sport, wie du es ja auch weißt, Stefan, ganz, ganz viele gute Dinge und auch gute Ansätze, die gut beraten wären, wenn davon doch irgendwie mal was kopiert wird und in die Unternehmerwelt mit reinkommt oder in die Unternehmenwelt reinkommt. Und ich glaube, vor diesem Zeitalter stehen wir jetzt auch, zwar leider eher gezwungenermaßen ein bisschen schade, als wie aus dem Eigeninteresse und aus dem Interesse, Menschen sind wichtig, weil sie sind unsere Treiber. Egal welche KI und was noch alles kommt, am Ende gibt es die Menschen, die am Ende dafür sorgen, wie das Miteinander ist. Und das, glaube ich, ist im Fußball sehr gut abgebildet in diesem Business. Warum? Vielleicht kann man sich das vorstellen, ich bin irgendwie 17, 18 Profi, Weltmeisterschaft mit 19 oder 20 im eigenen Land und Mitspieler meiner Mannschaft, die schon 3 Kinder hatten, schon über 30 waren, bis hin zu Gleichaltrigen, Mittelaltrigen. Und dieses Ganze drumherum, das ist unfassbar und das hat mich natürlich extrem geprägt, logischerweise.
Ich glaube, wir könnten allein schon über deine Fußballkarriere eine eigene Folge machen und selbst die würde wahrscheinlich den zeitlichen Rahmen, den wir uns gegeben haben, sprengen. Aber ist einfach auch spannend, dazu zu hören, weil das ja schon auch eine Welt ist, die jetzt nicht jedem sofort zugänglich ist und deswegen hört man und schaut man da gerne. Ich möchte ein Zitat habe ich gefunden in der Vorbereitung von dir, als du schon mit Fußball mit der aktiven Karriere aufgehört hast, dann bist du nochmal wieder, ich glaube, in den Amateurbereich gegangen und hast nochmal Fußball gespielt. Da gibt es ein Zitat: Als mein Hobby dann mit 18 Jahren zum Beruf wurde, hatte ich es verloren. Und da muss man schon mal drüber nachdenken, weil du gerade ja vorhin selber gesagt hast, du hast es dein Hobby zum Beruf gemacht, was erstmal für viele mega klingt. Und trotzdem schwingt da was mit, dass du da was, weil du dir ist auch was abhanden gekommen dadurch, durch diesen Beruf Profifußballer.
Ja, das ist das, was zumindest für mich immer zu wenig beleuchtet wird in dem Umfeld, weil Fußball, Fußballer, Profifußball, mittlerweile auch Frauenfußball, hatte so eine unglaubliche Kraft an Aufmerksamkeit. Und natürlich ist es das Größte, wenn dein Hobby zum Beruf wird. Aber das trägt dich auch. Also mich hat's die ersten Jahre getragen. Das war wie so ein Top-Hollywood-Film, wo du denkst, so dann irgendwie bist du drin. Da machst du ja keine Gedanken mit 18, 19. Also ich zumindest nicht mit 20. Ich hab einfach durchgezogen und ging nur noch nach oben. War, wie gesagt, erst ein Bundesligaspieler, relativ schnell schon Nationalspieler, was ja für damalige Verhältnisse sehr schnell war. Heute ist es ja öfters mal, dass junge Spieler schon schnell auf der Bühne sind und für Furore sorgen. Damals war es jetzt nicht so an der Tagesordnung. Und dann, ja, Bundesligaspieler, Nationalspieler, dann der Wechsel zu Bayern und das alles innerhalb von gefühlt 1,5, 2 Jahren, das ist schon Wahnsinn und da hat man auch nichts hinterfragt. Ist ja auch gut so in dem Alter und es hat auch die Unbekümmertheit gelassen. Nur ist doch klar, irgendwann, wenn du es ja viele, viele Jahre dann machen darfst, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht, wobei mein Hobby ja schon auch in der Jugendzeit nicht ein wirkliches Hobby war, weil es war ein Commitment. Mein Commitment war, dass ich einen Teil meiner Pubertät und Co. zurückstecke, weil ich weiß, ich möchte meinen Körper und meinen Ehrgeiz so hart trainieren, dass das dann nicht alles so möglich ist, was andere vielleicht in dem Alter machen. Das heißt jetzt nicht, dass ich da jammern möchte. Ich habe trotzdem viel Cooles und auch Normales erleben dürfen, was auch so ein Jugendlicher oder so erlebt, aber alles natürlich in einem anderen Umfeld schon sehr strukturiert und sehr professionalisiert. Aber das wollte ich ja auch. Also es war total freiwillig. Ja, und dann, was du gesagt hast, dann ist man 18, 19, 20, es geht hoch, hoch, hoch und irgendwann ist man so Mitte 20. Bei mir fing es aber schon früher an, bei Bayern war es, glaube ich, war 21, 22, hatte eine Verletzung. Die Verletzung war schon eine heftige Verletzung, bin 2,5 Monate ausgefallen ungefähr. Aber die war jetzt nicht karrieregefährdend, die Verletzung, aber die Verletzung hat dazu geführt, zum ersten Mal nach 1,5, 2 Jahren da saß, ich konnte keinen Sport machen, nur ein bisschen Physiotherapie, war zu Hause, also in München, hab aus meinem Haus rausgeguckt und ich weiß nicht warum. Was würde ich eigentlich machen, wenn ich morgen keine Lust mehr habe, wenn ich noch eine andere, schlimmere Verletzung kriege, wenn der Trainer keinen Bock mehr auf mich hat, wenn ich es nicht mehr kann, wenn ich es nicht mehr will, gibt ja genug Gründe, schnell, gerade im Spitzenleistungssport, wer bin ich denn dann und was würde ich denn dann machen? Also inhaltlich. Und natürlich hatte ich darauf keine Antwort, aber ich bin froh, dass ich mir die Frage gestellt habe. Und so fing das an und irgendwann merkte ich, dass das ist ja auch normal. Man hat, bei mir ist es immer so, immer diese magische Grenze, höchstens 10 Jahre, dass ich dann auch eine Veränderung brauche für meine Weiterentwicklung. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt, als ich mit 29,5 für viele vermeintlich viel, also nicht für viele, aber für einen ganz besonders viel zu früh aufgehört habe, habe ich schon 10, 11 Jahre Profifußball gehabt. Das ist so, das Durchschnittsalter eines Fußballprofis ist 2 bis 3 Jahre im Schnitt, wenn man das runterbricht. Man kennt natürlich nur die, die immer noch da sind, aber vergisst die ganzen, die mal kurz da waren und nie wieder auftauchen. Und ich habe einfach gespürt, ich habe jetzt vielleicht noch einmal die Chance, A, mich unter Druck zu setzen für mein Leben nach dem Fußball, weil das wartet nicht auf Fußballer, die die Karriere beenden. Wenn es um die Erfülltheit geht, dass ich etwas Ähnliches kreieren möchte, was mich morgens meistens, natürlich nicht immer, ich bin ja auch nicht, auch das Hobby macht nicht immer Spaß oder der Beruf, was mich packt, was mich nochmal 20, 30 Jahre, 40 Jahre auf einem geilen Niveau irgendwie genauso challengen lässt, auch in meiner Persönlichkeitsentwicklung und in meinem Impact, warum bin ich hier, was mache ich hier eigentlich? Und das war dann die Entscheidung halt eben zu sagen, nach 11, 12 Jahren Profi sein, ich hätte gerne auch mal wieder mein Hobby zurück. Weil ich habe dann schon gemerkt, so die Schwerfälligkeit des Geschäftes. Ich konnte das gut ausblenden, es hat es mir auch nicht lahmgelegt. Deshalb habe ich auch gesagt, das war ein anderes Zitat, ich habe das Fußballgeschäft immer respektiert, aber nie geliebt. Respektiert, weil es eine unglaubliche Chance ist, sich unabhängig zu machen, wenn man es denn schafft. Also man muss natürlich auch zu den 0,9% gehören, das muss man auch noch dazu sagen. Und dann aber diese Unabhängigkeit hat mir dieses Geschäft auch viel ermöglicht, ganz viel. Im Bereich der eigenen Gesundheit, im Bereich Zugang, im Bereich Netzwerk, im Bereich monatliches, jährliches Einkommen, im Bereich ganz, ganz viel. Und trotzdem konnte ich es dann irgendwann nicht mehr lieben, weil ich laufe ja nicht mit zu und Augen durchs Leben und verstehe nicht, dass das auch eine Art Bubble ist. Es ist gar keine Kritik an dem Geschäft, sondern das ist eine Bubble, wo man weiß, das ist alles top organisiert, du musst dich nur noch darauf gehen, um Trainingsplatz raufzugehen und wieder runterzugehen. Und ich war da sehr rebellisch. Ich habe mit 21, 22 meine erste Firma gegründet, ohne zu wissen, was das sein soll, um auszuprobieren. Ich habe mich nicht vermarkten lassen. Ich hatte keinen Vermarkter, ich hatte nur einen rein, ja, ich sag mal, Spielerberater für den Fußball, weil den Gerd von Bruch, sag immer meine zweite Vaterfigur, den besten, den es je wahrscheinlich gegeben hat als Mensch und als Berater im Bereich Fußball, weil ja, das war unfassbar. Da habe ich riesen Glück gehabt, neben meinen Eltern so einen Berater zu haben und habe dann auch alles andere abgelehnt. Ich habe mich nicht vermarkten lassen, das war alles ich und ich habe ausprobiert. Ich habe gegründet, weil ich Startkapital hatte, habe Fehler gemacht, habe verstanden, okay. Und so fing das, dass ich mich auseinandergesetzt habe, um nicht in so eine Schockstarre mit 30, 35, 40 zu sagen, und jetzt? Das Leben ist doch dann verdammt lang, wir sind doch noch jung. Ich bin jetzt gerade 40 geworden und da bin ich froh, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, mit 29 zu sagen, wenn ich jetzt nochmal wechsle, nochmal in die Türkei, China, England, Premier League, irgendwo, wo ich auch noch viel netto verdiene, komme ich in eine Bequemlichkeit und dann glaube ich, tut mir das nicht gut und meiner persönlichen Entwicklung. Bedeutet, ich musste diesem verlockenden Geld mal Nein sagen und sagen, welche Themen, und ich wusste, ich brauche, weil ich werde nicht nach kurzer Zeit finden, ja, das ist das Thema super und dann geht es auch durch die Decke und alles ist toll. Und diese, genau wusste ich, dass ich wahrscheinlich diese 5 bis 10 Jahre brauche, um meine Orientierung zu finden, mich selber zu finden in dem Leben. Marcel ist nicht mehr Fußballer, Bubble, weil das endet irgendwann. Das weiß ich von anderen, weil ich durfte genug sehen, wo die Bubble irgendwann geendet hat. Und wie es dann geendet hat, da meine ich nicht nur das Thema Geld, sondern auch das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ja, und dann kam halt der Schritt und das war, heute kann ich sagen, die beste Entscheidung, weil das war die beste Schule, das beste Studium. Und dann natürlich mit dem Thema jüngster Präsident mit 34, so einen Verein auch nochmal zu durchlaufen in allen Ebenen, also so ein Traditionsverein als Spieler, als Funktionär und alle Facetten, was ich ja mag, Menschen kennenlernen zu dürfen, von Ultras bis Supportern, bis Ehrenamt, bis Trainern, Trainerinnen, bis Mitgliedern, Fans, Vorständen, Aufsichtsratskolleginnen und Kolleginnen, Gesellschaftern, also da findet ja alles statt in einem Traditionsverein und dann in so einer Verantwortung das zu machen zu dürfen, auch mit Blick auf den Sport. Der HSV ist mehr als nur Männerfußball und ja, super. Deshalb mal so ein kleiner Einblick in die Welt, warum dann auch der Schritt, mein Hobby zurückhaben zu wollen, wichtig war. Und es war die beste Entscheidung. Diese 6 Jahre, 6,5 Jahre habe ich genossen, ganz anders. Ich war so bewusst an diesen Freitagsabendspielen zwischen irgendwelchen Hochhäusern auf einem Kunstrasenplatz in Ostdorf oder sonst wo bei 1000, 1500 Zuschauern. Bratwurst riecht, das Bier und trotzdem noch auf einem sehr hohen Niveau. Also ich meine jetzt nicht nur mich selber, sondern die Kollegen da auf dem Platz. Super Niveau, große Tradition, Hamburger Oberliga, Hamburger Landesliga, Riesentradition, also beide Ligen. Das war so herrlich und da ist mein Herz aufgegangen und ich kriege heute Gänsehaut, muss echt aufpassen, dass ich nicht anfange zu heulen. Weil das war das Wichtigste für mich, dass ich diese Zeit nochmal haben durfte. Den Fußball in seinem Ursprung. Und es war Ursprung ohne Ende. Ich habe dann mit meinem Smart den Truchowski noch abgeholt, weil ich wusste, da können wir eh nicht parken. Und wieder dieses Menschsein und Sportlersein und Hobby. Ja, ich will auch gewinnen, ich bin auch ehrgeizig, aber am Ende ist es eben nicht mehr das Business. Es ist eben nicht das Business. Und trotzdem war ich als Präsident noch mittendrin, aber in einer Unabhängigkeit. Und das war schön und bin ich sehr, sehr dankbar für, muss ich sagen. Sehr, sehr dankbar.
Das sind mir in deiner Ausführung sehr viele Fragen schon abgenommen. Das heißt, du hast die Zeit als Präsidiumsmitglied und als Präsident des HSV angesprochen. Jetzt kommt dann irgendwann die Entscheidung, nochmal wieder das Unternehmertum anzustreben oder deinem Unternehmertum dich weiter zu bringen. Und du hast das Ganze verbunden, das hast du jetzt auch schon mehrfach gesagt, mit dem Thema Resilienz. Wo kam dieser Impuls her, dass das Thema Resilienz so eine Bedeutung findet in deinem zukünftigen Ich, als du dich dafür entschieden hast, genau das weiter hochzutragen und in die Unternehmen zu bringen? Was hat das mit dem, also kam das irgendwo aus dem Fußball? Hast du irgendwie so ein Momentum gehabt, wo du sagst, Alter, das muss ich aber jetzt wirklich nochmal genauer hinterfragen? Oder ist es möglicherweise auch ein gesellschaftliches Thema, wo du draufgesprungen bist? Also wie kam diese Initialzündung?
Die kam in Etappen und der Fußball war ein Treiber, vor allen Dingen was das Körperliche anbelangt, weil eben dieses Privileg, Leistungssportler, Zugang zu individueller Prävention, Gesundheit und Aufklärung und auch, ich sage immer, wie sagt man, snackable, alles hingelegt zu bekommen, um so umzusetzen, bedeutet, das Thema kam daher, dass ich gesehen habe, okay, ist ja Logik, die Systematik, die im Leistungssport, nicht nur im Fußball, im Leistungssport generell, die Systematik, Umgang mit Menschen in einem Leistungsumfeld, eigentlich sind wir das ja alle, gerade Unternehmerinnen, Unternehmer, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, ist dieses Messen, Verstehen und Umsetzen. Und das macht ja Sinn, weil es ist ja sehr komplex. Ein Körper ist individuell komplex, ein Mindset ist individuell und komplex. Und diese Art, diese Vorgehensweise von Messen, Verstehen und dann in die Umsetzung zu gehen, auch in die Entwicklung, so dass das Leben ja auch mit sich bringt, auch als Mensch mit den Themen, die man in sich trägt und austrägt, hat mich dazu fasziniert zu sagen, warum gibt es diesen Ansatz vom MVT oder MVU, Messen, Verstehen, Trainieren, Messen, Verstehen, Umsetzen, warum gibt es das nicht in der Gesellschaft, im Leben? Weil das ist doch, ich will doch erst gar nicht krank werden. Und das zeigt man im Leistungssport, wie man das mit einer hohen Wahrscheinlichkeit konkret vermeiden kann, um eine hohe Lebensqualität beizubehalten. Und da habe ich mir gesagt, man sollte doch alle Menschen wie Leistungssportlerinnen und Leistungssportler sehen. Und dann dieses Thema im mentalen Bereich, muss ich fairerweise sagen, das jetzt vielleicht für viele, die das dann hören oder eine Meinung dazu haben, weil sie in Bezug zu Fußball haben, dass das jetzt nicht wirklich aus dem Fußball kam, weil da sind wir noch Hinterland unterwegs im Bereich mentaler Performance, mentaler Gesundheit. Finde das auch gut, wie die Robert-Enke-Stiftung das auch immer nochmal wieder aufzeigt, wie hinterwältig wir da wirklich unterwegs sind. Und das habe ich durch Zufall kennengelernt, weil ich schon immer an diesem Thema Individualität, individuelle Prävention interessiert bin und das Thema mentale Performance schon immer wusste. Ich wusste schon mit 8 Jahren, kicken können alle, aber hier entscheidet sich nachher, wo der Weg hingeht. Aber mir hat aber keiner erklärt, was passiert denn da und wie misst man das denn? Und das habe ich kennengelernt im 2021 mit meiner tollen Kollegin und auch Gesellschafterin bei uns, der Kirsten Wilhelm, die Therapeutin der Tiefenpsychologie, der Resilienz ist, dass man die genauso eine Diagnostik zu machen kann, weil ich überlegt habe, wo kommt denn das eigentlich her, wie man Stress empfindet, wie man Stress misst. Und das ist unsere Bewertung. Und unsere Bewertung hat natürlich einen großen Strang von Erziehung, Glaubenssätzen, dem Erlebten, dem Umfeld. Und dadurch ist unsere Software. Und es gibt eine körperliche Software und es gibt eine mentale Software. Und das macht den Menschen aus. Sie sagen, alle Menschen sind besonders. Das sind sie auch wirklich, weil der Körper, jedes Einzelne, ist sehr individuell mit seinen Herausforderungen und auch mit seinen Stärken. Und mental ist es auch so. Und da man beides eigentlich nicht so wirklich voneinander trennen kann und sollte, weil wir wissen, wenn wir zu viel Stress haben, schlägt es auf den Körper. Wenn wir viel körperlichen Stress haben, schlägt es auf die Psyche. Und das ist eine ganzheitliche Betrachtung, die im Leistungssport, wie gesagt, mit der Einschränkung im Mentalen Standard ist, und dieses System so zu sehen und auf Menschen zu übertragen, war eigentlich meine Motivation, dahin zu gehen, weil ich daran glaube, dass Unternehmen dann auch noch erfolgreicher werden oder Veränderungsprozesse besser hinbekommen, also Change-Prozesse, wenn der Mensch, denn der Mensch ist ja entscheidend. Und wenn ich in der Bundesliga oder Champions League spielen möchte mit meinem Unternehmen, muss ich auch gucken, ob das Equipment überhaupt vorhanden ist, da zu spielen. Und wenn wir uns das angucken auf dem Markt, auf dem Arbeitsmarkt, dann sind viele Unternehmen gar nicht, machen es gar nicht extra, sind eher noch im Bereich, sag mal, wie so ein Vertriebschef, der durch Deutschland fährt mit dem Smart. Kannst du machen, aber wenn der Smart irgendwann 400.000 Kilometer gefahren hat, ist es vielleicht nicht das richtige Auto, ist das geile Stadtauto, bin großer Fan davon, will jetzt ja auch keine Schleichwerbung machen, aber gleich ist ein Taucher, ein Tiefseetaucher oder was, der da mit dem Schnorchel da runtergeht, wird wahrscheinlich schwer. Und so ist es ein bisschen, wenn wir uns die Arbeitswelt angucken, die Herausforderungen in der Arbeitswelt durch Digitalisierung, Kriege, Umwelt, Veränderungen, Fachkräftemangel. Wir müssen unglaublich viel neu bewerten. Und genau da ist entscheidend, wie bewerten wir es? Und das hat dann unser Handeln auch nachher zum Ursprung. Da sind viele Disbalancen gerade und die kann man erstmal beim Einzelnen anfangen und dann übertragen auf die Mannschaft. Und es geht genauso in einem Unternehmen. Das Thema Resilienz, um es auch hier vielleicht dann auch abzukürzen. Resilienz ist das Buzzword so ein bisschen. Ne? Wir brauchen Resilienz, Widerstandskraft, Widerstandsfähigkeit. Ja, aber was ist das, die Herausforderung damit? Resilienz kommt nicht von vermeiden. Also ich erlebe nichts, ich vermeide alles und erwarte aber, dass ich resilient bin, das ist das eine. Aber der entscheidende Faktor ist, und das ist das, was ich gelernt habe als Leistungssportler und auch im mentalen Bereich als privilegierter Mensch, der die richtigen Leute kennengelernt hat. Resilienz ist messbar, dadurch erlebbar und dadurch trainierbar. Und da schließt sich auch der Kreis, wenn ich sage MVT. Wenn das dann bei der Resilienz möglich ist, sowohl mental als auch körperlich, in der individuellen Prävention, auf einem sportwissenschaftlichen und therapeutischen guten Niveau, was aber auch jeder versteht, weil das kann man übersetzen, auch in eine normale Sprache. Man muss als Experte oder Expertin nicht immer in diesen komischen Sprachen sprechen, man muss die Sprache der Menschen sprechen. Das ist das, was man mit uns Sportlern gemacht hat. Weil ganz ehrlich, wir sind ja jung, ja, sind mit 18, 19 da irgendwie und ist ja unfassbar, was alles von uns verlangt wird. Aber irgendwie können wir vieles davon leisten. Warum? Weil man sich für uns alles dorthin legt, erklärt, die Zeit nimmt und es zeigt. Und wir sind nicht die Hellsten auf der Torte mit 18, 19, 20, dass wir das alles immer alles verstehen. Aber irgendwie klappt es ja ganz gut. Liegt an dem Zugang, liegt an der Art, wie man mit uns spricht, liegt an der Wertschätzung und liegt eben daran, dass man merkt, oh, die interessieren sich für mich. Ja, die wollen, dass ich meine Leistung bringe auf den Platz, aber das will ich ja auch. Weil das ist ja mein Beruf oder meine Berufung. Und von daher trifft sich das da. Und ich habe anhand meiner Eltern, um das abzuschließen, beim Thema Resilienz gesehen, dass sie sehr, sehr resilient sind aufgrund der etwas älteren Schule. Ja, die haben natürlich vieles schon erlebt, was sie resilient gemacht hat. Aber als ich dann gesehen habe, wo sie körperlich sich hinentwickeln, gerade weil sie so viel Verantwortung gerne übernehmen für ihren Sohn, für die Arbeit und sich wirklich körperlich kaputt arbeiten, habe ich auch gemerkt, da sind schon die Grenzen schon längst erreicht. Und ich durfte und musste ins System eingreifen. Ging aber wieder warum? Weil ich das Netzwerk hatte, die Kompetenz hatte und den Zugang habe. Und das habe ich gesagt, dieses Privileg darf nicht das Privileg der Familie Jansen sein, der das Glück hat, diese Mechanismen jetzt zu machen, sondern das müssen wir irgendwie versuchen, in die Breite zu tragen. Das ist das, was ich mit dem Thema Resilienz zu tun habe und natürlich durch die Erfahrungen in jungem Alter sehr viel verschiedene Situationen erlebt zu haben, prägt einen dann.
Verstanden? Und jetzt sagst du, das wollen wir einer breiteren Masse zur Verfügung stellen. Nicht nur Spitzensportlern, die sich das leisten können, beziehungsweise denen das serviert wird. Und dann gründest du eine Company, die heißt Statics. Vielleicht kannst du zu Statics noch ein, zwei Worte verlieren. Und was Statics macht, warum geht das jetzt, wie geht das jetzt an eine breitere Masse? In dem Fall ja auch überwiegend ist, glaube ich, eure Zielgruppe erstmal Unternehmertum, damit das von Unternehmern bestellt wird, wenn ich das richtig verstanden habe, um dann auch dann weiter zu verbreiten in ihrer Mitarbeiterschaft. Aber lass uns mal ganz kurz die Gründung von Statics. Wie kam es dazu und was macht Statics?
Das war natürlich auch ein Prozess. Also wir waren immer schon sehr stark in dem Thema B2B unterwegs im Bereich des Körperlichen. So hat es mal angefangen. Und wir haben es dann zu diesem System, diesem ganzheitlichen Ansatz, ein holistisches Resilienzsystem, Gesundheitssystem zu schaffen. Es hat mehrere Gründe, aber ich kann es kurz erklären. Erstmal der Name Statics schon, der steht für Statik. Ja, und die Statik ist einmal auf das Thema körperlich und mental bezogen. Das ist unsere Statik, die Statik des Menschen. Und diese Statik können wir auch auf die Organisation übertragen. Wir können auch messen, wie resilient ist denn ein Unternehmen. Und ich mache jetzt seit über 20 Jahren, bin ich mehr oder weniger in verschiedensten Varianten mit dem Thema BGM, betriebliches Gesundheitsmanagement und im Austausch mit Unternehmen. Und ich finde das beeindruckend, aber auch teilweise beängstigend, wie viele Insellösungen und Silo-Lösungen dort verwendet werden, die dann am Ende aber eigentlich alle dazu beitragen sollen, dass das Unternehmen resilient bleibt und damit auch ein resilientes Unternehmen ist natürlich auch erfolgreicher. Und es ist genau das Gegenteil passiert, leider. Wenn man guckt, die Herausforderungen wurden immer mehr, die AU-Tage wachsen über alles hinaus, die Fakten der mentalen Erkrankungen gehen hoch, die Muskel-Skelett-Erkrankungen gehen hoch und das Thema der Performance, was ja auch berechtigt gestellt wird, wird auch noch verlangt. Und da ist es so, dass wir als Statics genau den Ansatz haben im B2B-Bereich. Das heißt, wir messen einmal auf der individuellen Ebene und auf der Organisationsebene, im körperlichen und im mentalen, natürlich komplett mit Datenschutz. Wir sind immer dazu da, dem einzelnen Mitarbeiter zu helfen in seiner Entwicklung, mental und körperlich, das zu messen, zu verstehen und mit ihm gemeinsam umzusetzen. Sowohl für Führungskräfte bis hin in die Tiefe, haben dafür eine Plattform geschaffen und gucken uns dann auch sehr individuell an, wo die Herausforderungen des Unternehmens denn dadurch gerade sind. Also das heißt, wo ist denn da gerade wirklich, ist das Unternehmen in einer großen Transformation, in einem Change-Prozess oder merkt es in den AU-Tagen, dass es zu viel ist und generell die Welt verändert sich. Wie gehe ich denn mit dem Thema resilienten Führen noch um? Ja, weil wir Menschen, und das ist wieder der Mannschaftssport, wenn die Mannschaft gut ist, dann ist ja klar, was das Ergebnis ist. Und genau das ist das, wo ich finde, wo man sehr oberflächlich nur immer dran gekratzt hat, an dem Thema Organisationsentwicklung im Bereich Mensch. Und das ist das, was wir tun. Ohne in die Strategie des Unternehmens einzugreifen oder sonstiges, sondern wirklich den Menschen zu helfen, resilient zu sein, weil, und das ist das, was ich bei meinen Eltern gesehen habe, deshalb trifft es mich auch so ein bisschen jetzt positiv emotional, aber ich hatte andere Phasen in meinem Leben, wo ich mir die Frage gestellt habe, wie sollen meine Eltern in die Rente kommen? In einem mentalen und körperlich annehmbaren Zustand. Dadurch, dass wir eingegriffen haben durch mich und durch viele Vorteile aus meinem Netzwerk damals, vor vielen, vielen Jahren, sind sie heute, und da bin ich so krass dankbar für, in einem, und die haben ja noch durchgearbeitet, ne? Nur weil er so ein Profi war und Geld verdient, dann haben die gesagt, hör auf, weil meine Eltern sind gerne arbeiten gegangen und auch sehr hart. Meine Mama hat bei Aldi im Lager gearbeitet, mein Papa war Warenannahmeleiter und trotzdem war es so, dass ich diese Fantasie schon irgendwann vor über 20 Jahren nicht mehr hatte, weil da standen schon OPs im Raum, an der Bandscheibe, am Rücken. Da habe ich gemerkt, dieses Pensum, wie soll das so funktionieren? Und früher hat es so funktioniert, weil der Mensch sich einfach kaputt gearbeitet hat, austauschbar war. Und das haben wir halt nicht hinterfragt und die haben halt auch nie gemeckert, die alte Schule, weil die gesagt haben, ist halt so. Und waren mit, ich sag mal, mit 60 sahen die eher aus wie 70, 80. Und das, ne, weil man kaputt ist, weil man vom Leben ist. Und diese Herausforderung mit dem heutigen Gesundheitssystem, mit der schlechten Prävention, die wir haben in Deutschland und Präventionsverständnis, ne, weil viele Dienstleister versuchen einfach alles auf der Gießkannenebene zu regeln, weil, ne, dann ist ja besser Geld zu verdienen und dann wird das schon irgendwann toi toi toi. Aber das schaffen wir so nicht. Und das ist genau die Aufgabe, die ich mir stellen möchte, auch meine Lebensaufgabe. Wie kann ich dieses Wissen und auch diese Selbstverantwortung kann erst dann anfangen, wenn ich Möglichkeiten habe, in die Selbstverantwortung zu kommen. Wenn ich meine mentale 37 Faktoren nicht abbilden kann, kann ich nicht in meine Selbstverantwortung kommen. Weil ich bin ja kein Profi, ich weiß doch nicht alles, was da in meinem System passiert. Bin ja nur Mensch, ja, und bin kein Therapeut, ja, und genauso ist es im Körperlichen. Nur da ist es akzeptierter. Ja, ich habe Rücken, ja, dann gehe ich da mal hin. Ja, und eins im Leistungssport, was ich so geil finde immer, ist die Logik. Wir machen das alles, damit die Krankheit gar nicht entsteht. Und das mal übertragen auf die, finde ich, gar nicht böse gemeint, weil ich war ja selber mal einer, viel wichtigeren Menschen unserer Gesellschaft, nämlich unsere Leistungsträgerinnen und Träger, die ganz normalen Menschen, die jeden Tag im System arbeiten und dafür sorgen, dass das alles irgendwo funktioniert, dass die dann eben nicht mit 50, 60, 70 sagen, ich brauche hier alles neu, ich brauche eine neue Bandscheibe, ich brauche das neu, ich brauche hier neu. Das ist so schön, dass man denen aufzeigen kann, wenn ihr jetzt schon anfangt, das Richtige zu tun, dann werdet ihr gut da durchkommen und werdet auch in der Rente eine noch vernünftige und gute Lebensqualität haben. Und das wird in der heutigen Welt immer schwieriger. Das sehen wir ja auch eben anhand der Versorgung, Kassenpatienten, Privatpatienten, überhaupt ganzheitliches Denken in unserem Gesundheitssystem. Wann findet man mal Ärzte, die miteinander sprechen für den Patienten? Das wirst du nicht finden. Im Fußball, Standard, da ruft der Orthopäde den Kardiologen an und alle feiern sich ab, diesem komischen Marcel Janssen jetzt zu helfen, damit er wieder eine WM spielt. Passiert aber leider nicht. Das ist keine Kritik an die Ärzte, nochmal, weil die überlastet sind, weil sie oft zu sind. Es gibt diese Kapazität nicht mehr. Und jetzt kommen wir weg von unserem, sollten wir weg von diesem, hier ist meine Krankenkassenkarte, mach mich gesund, ich bin krank, zu Selbstverantwortung. Aber Selbstverantwortung geht erst ab dem Moment, wo ich jemandem aufzeige, wo er steht. Und das geben wir den Menschen noch nicht. wir in großen Teilen schon und das entwickeln wir immer weiter. In dem Moment, wo ich es weiß, sollte in der Prävention, weil ich kann ja nicht in meinen Kopf gucken und ich kann auch nicht in meinen Körper gucken. Wenn wir das könnten, würden wir ganz anders leben. Wir hätten einen ganz anderen Lebenswandel. Und es geht auch nicht um Extreme. Man muss auch mal ein Bierchen trinken. Ich trinke auch mal eine Flasche Wein, wenn die richtige gesellige Runde ist. Ich esse eine Pizza, ich esse auch mal einen Döner. Darum geht's gar nicht. Es geht aber darum, wo stehe ich und was kann ich tun, damit ich meine Lebensqualität, die ich für mich für wichtig finde, erhalten kann und in eine machbare Umsetzung bringe. Weil die Leute da draußen denken immer noch, ich muss viel Sport machen, ich muss. Nee, das stimmt gar nicht. Und das ist eben genau das, was aber nur über eine Diagnostik und über eine Begleitung mal in so richtiges, so wie bei uns Sportlern. Uns ist das alles erklärt und hingelegt, und wir haben einfach nur umgesetzt. Und die Umsetzung war gar nicht so schwierig.
Wenn man dir so zuhört, da steckt sehr viel Leidenschaft und Brennfaktor drin. Ich muss einmal aber nochmal das Verständnis, ganz kurz vielleicht, es gibt drei Faktoren, die ihr messt oder drei Faktoren, die ihr analysiert. Das eine ist eine körperliche Messung, er macht eine Verhaltensmessung und eine mentale Messung. Und vielleicht kannst du zu diesen drei Bereichen nochmal ganz kurz was sagen, damit man sich das vorstellen kann, wie das nachher zusammenwirkt und in ein Gesamtergebnis gepackt wird.
Ja, gerne. Also ganz kurz gesehen, genau das ist das sportwissenschaftlich. Also zum Beispiel, ne, wo stehe ich körperlich? Was sind so meine Daten? Individuell, weil jeder Mensch ist individuell. Also sportwissenschaftlich, Thema Gang, Statik, Füße, Auswirkungen auf den Körper. Ne? Viele Muskel-Skelett-Probleme kommen von der Fußfehlstellung, die ich auch habe. Ich habe einen Knicksenkspreizus, 85 der Menschen haben eine Fußfehlstellung. Und wir laufen krumm und schief durch die Gegend. Können wir gar nichts für. Das liegt daran, dass der liebe Gott sehr intelligent war und uns barfuß auf die Welt geschickt hat. Wir so clever waren, alles platt und gerade zu machen und Schuhe zu tragen. Bedeutet, wir haben keine ausgeprägte Fußmuskulatur, sehen selbst die Sportler nicht in Großteilen. Und deshalb sollte man eben gucken, dass man das korrigiert. Das ist einmal das Thema Gang. Statik ist genauso wichtig wie Zähne. Guckt man aber nie hin. Das ist das eine. Das andere ist die, in der Sportwissen ist das der Rücken. Das ist der andere große, wichtige Faktor für unsere Statik. Den kann man auch messen in drei Scores und gucken, was ist gut und wo gibt es Übungen. Dreimal die Woche, 10 bis 15 Minuten. Mehr braucht man gar nicht, um auch diese Statik gut zu halten in der Kombination mit der richtigen Stellung des Fundamentes. Das ist eine. Dann gibt es natürlich die körperlichen Parameter, die verschiedensten, die man erheben kann, sportwissenschaftlich, ne? Also Konstitution meines Körpers, wie viel Wasser, wie viel Muskel, wie viel Fett etc. Was habe ich da alles? Das ist eine. Und dann hat man diesen Part in der individuellen Prävention sehr, sehr gut abgeholt. Das andere ist dann im mentalen Bereich, also wie gestresst bin ich, beziehungsweise wie bewerte ich, wie ist mein System? Das ist das Thema der Resilienz, also der mentalen Resilienz. Das ist eine Analyse, die 35, 40 Minuten dauert, Beantwortung von Fragen, die sich um mein Leben drehen, in meiner Bewertung, wo ich mich sehe, wo ich stehe. Dadurch auch eben zu sehen kann, wie ich mich stresse und wie das System funktioniert. Darauf aufsetzend dann gibt es dann ein Coaching, entweder mit einem echten Coach oder auch mit dem Tool selber. Und das dritte ist eben das Thema des Verhaltens, also wie führe ich denn als Führungskraft und was sind meine Stärken und Schwächen und wie stresse ich mich auch in diesem Thema meines Verhaltens, also das ganze Thema Führungsqualität. Und wenn man die ganzen Parameter zusammenbringt und dann auch einmal anonymisiert, Datenschutz, deutsche Server, alles auf die Organisation nimmt, hat man ein sehr, sehr, sehr gutes Bild darüber, ähnlich wie eine Fußballmannschaft, die High-End-Daten hat und sagt, wie können wir dem Einzelnen helfen, gut zu bleiben, noch besser zu werden und eben auch individuell darauf einzuzahlen, dass er sich dort in diesem Bereich weiterentwickeln kann. Und das machen wir in diesen drei Säulen, Sportwissenschaft, Mind, Resilienz und eben Lead, also Führung.
Mhm. Und jetzt habe ich im Vorgespräch ja so vernommen und das ja auch gerade so anmoderiert, dass ihr das als eure Zielgruppe eher erstmal in die Unternehmen bringt. Du hast aber jetzt vorhin selber ganz viel davon erzählt, dass jeder so ein bisschen auch in die Selbstverantwortung kommen soll und das finde ich auch richtig. Also über dieses medizinische Vorsorgethema könnten wir nochmal einen ganz separaten Podcast machen, aber in die Selbstverantwortung kommen soll. Mit eurer Company Statics, an wen adressiert ihr das? Also wo geht ihr hin? Wer ist euer Multiplikator? Wie ist euer Businessmodell dahinter?
Ich sage natürlich ganz klar die Unternehmen, also B2B, weil einfach natürlich genau da das ist der Hebel. Das Unternehmen hat ein Interesse daran, dass die Menschen Zugang zu Prävention und Gesundheit haben und damit auch natürlich fürs Unternehmen leisten können. Die Menschen haben ein Interesse daran, so etwas zu bekommen, was sie sonst nicht bekommen würden, wenn das Unternehmen das nicht ermöglicht, weil das System, das Gesundheitssystem das nicht mehr hergibt. Das heißt, beide haben ein gemeinsames Interesse und es ist die Nachhaltigkeit, weil es im Point of Care stattfindet im Unternehmen. Das heißt, im Moment B2B. Natürlich ist es irgendwann unser Ziel, in Teilen können wir es in Hamburg zumindest schon mal anbieten, dass natürlich auch unabhängig jetzt von den Unternehmern zu uns kommen kann. Aber das ist der nächste Schritt, dann irgendwann natürlich auch in den B2C-Markt zu gehen. Jeder, der unternehmerisch tätig ist, weiß, dass es eine ganz andere Herausforderung ist, die man da hat. Und der Druck ist ja gerade bei den Unternehmen, und da fühlen wir uns auch wohl, denen zu helfen, weil wir helfen einmal der Organisation, aber wir helfen auch den Menschen. Und jeder, sag mal, jeden, den wir dort erreichen, ist ja auch eine Art B2C-Kunde, weil seine Daten sind seine Daten, seine Gesundheitsdaten sind auf seiner Plattform, in ihrem Account, und wir sind für sie nachhaltig da. Müsst ihr euch ja so vorstellen, Prävention oder dem Thema Leistungssteigerung oder Erhalt von Leistung findet nur dann statt, wenn ich sie regelmäßig mache. Das heißt, wenn ich jetzt einmal im Jahr eine Körpermessung habe und auch einen Vergleich habe zum letzten Jahr, dann sehe ich ja auch, wo ich mich hinentwickle. In dem Moment, wo ich jedes Jahr irgendwas anders mache, was anderes mache, was nichts mit zu tun hat und nicht gemessen ist, komme ich in die Uneffizienz. Also es wäre so, als wenn der HSV Bayern München einmal im Jahr ein Checkup in der Klinik macht, im anderen Jahr was ganz anderes, einmal weglassen, dann kann ich keine Historie aufbauen. Und somit kommt man auch in die Selbstverantwortung, das, was ich möchte, weil wenn der Mitarbeiter die Chance bekommt oder die Mitarbeiterin, sich mit sich auseinanderzusetzen, auch noch in der Arbeitszeit, weil die Firmen das in der Arbeitszeit zur Verfügung stellen, sich um die eigene Gesundheit zu kümmern, dann ist es im Moment der beste Fit und der beste Match. Und wir können und sehen immer ein Unternehmen im Ganzen, von den Führungskräften, aber bis hin zur kompletten Basis, weil wir ja unterschiedliche Herausforderungen haben. Ne? Im Blue-Collar-Bereich, das ist das Körperliche, im Sitzen Tätigkeit, ne? Wie ich ja mittlerweile selber immer vor dem Laptop und Computer und vielen Terminen und Meetings. Und darauf zahlen dann unsere Systeme eben ein.
Die Gründung eurer Company, Static, ist es wahrscheinlich eine GmbH, vermutlich. Und wie groß ist die? Wie muss man sich das vorstellen? Wie viele Menschen agieren da? Weil ihr diese Analysen, also ich weiß, dass ihr die einen natürlich mit einer Befragung, mit einer Digitalbefragung macht, aber diese gerade die körperliche Analyse, die kann ja nicht jeder einfach nur beantworten, sondern müsst ihr wahrscheinlich auch checken und da jemanden hinschicken, oder zumindest müssen die Menschen irgendwie mit euch in Kontakt kommen. Also wie groß muss ich mir eure Company vorstellen?
Genau, also wir sind vom System, also die Static Group oben als Holding, und dann haben wir unter Gesellschaften, das ist die Static Buddy, das ist auch das, was im Ursprung am längsten da war, wo wir auch schon sehr weit und sehr trainiert sind sozusagen, weil wir viele Unternehmen schon im Bereich Buddy begleiten, seit vielen, vielen Jahren. Das ist so, dass dann genau das Team Buddy auch in die Unternehmen reingeht und dort die Messungen macht und die Beratungen, die Begleitung etc.
Sind das Mediziner oder sind das Sportwissenschaftler oder?
Physiotherapeuten, okay. Sportwissenschaftler, Sanitätsfachangestellte, also ausgebildete Menschen im Bereich des Body-Themas. Und wir sind insgesamt, dann gibt's noch die Sparte Mind für das Mental, das sind ausgebildete Therapeuten der Tiefenpsychologie und geschulte Trainerinnen und Trainer, die wir aber in beiden Bereichen auch zu uns buchen können. Wenn wir größere Veranstaltungen haben, Aufträge haben, sind geschulte Trainerinnen und Trainer auf unser System, sowohl im Body-Bereich als auch im Mind-Bereich, die wir dazu holen. Und dann haben wir eben unten noch, also es Mind eine Gesellschaft, die dritte Gesellschaft in der Holding-Struktur oder unter der Holding-Struktur ist das Lead-Thema, also Führungskräfte, wo wir dann unsere Workshops mitmachen, die Coachings mitmachen und umsetzen. Und das ist sozusagen der Dreiklang. Und wir sind um die 20 Festangestellten, weil wir das Glück eben haben, auch dazu bauen zu können. Es gibt ganz viele tolle Physiotherapeuten, Sportwissenschaftlerinnen, Sportwissenschaftler, die gerne mit uns arbeiten, weil die sagen, cool, ihr seid in irgendeinem Unternehmen, wir schließen uns an, die kennen unsere Systeme oder erlernen diese schnell, sodass wir auch immer einen guten Zugriff eben haben, auch so nachhaltig wachsen können, mit unseren Kunden einfach auch wachsen können. Ne? Aber wir sind auch noch am Anfang, weil eigentlich so der Wendepunkt so mit und nach der Corona-Pandemie eigentlich kam, dass die Unternehmen anfangen umzudenken, dass sie auch mal analysieren, was haben wir jetzt eigentlich 20 Jahre Benefits gemacht, warum sind eigentlich die Probleme aber größer geworden als kleiner. Also wir haben da jetzt so eine andere Akzeptanz auch bei dem Thema, das Unternehmen ist immer auch so gut wie die Menschen dort und so fit.
Also, das kann ich mir vorstellen, dass ihr da auch noch andere Gespräche führen dürft. Du sagst gerade, da wandelt sich gerade was, und gleichzeitig gibt es halt auch ganz viel, die jetzt auch in aktuellen Zeiten fast schon eher mit dem Rücken an der Wand stehen und auch auf gewisse, ich will nicht sagen Luxus, aber gewisse zusätzliche Optionen, außer wir müssen Geld verdienen, dann schnell auch das reduzieren oder das entsprechend darauf verzichten. Das heißt, wenn ihr sowas macht, ist das so eine Einmalaktion oder, und das ist jetzt meine Theorie, muss da nicht auch so ein gewisser Kulturwechsel in einem Unternehmen stattfinden, dass man sich dieses Themas mehr annimmt und dieses Thema auch länger bespielt, als nur, wir schicken mal die Mitarbeiter einmal zu dir, sollen es mal checken und dann den Rest müssen wir selber machen. Also ja, wie nimmst du das wahr, was macht das mit Unternehmen und welche Unternehmen werden da erfolgreich mit umgehen?
Ja, du hast gesagt, also wir haben tatsächlich zum Glück verschiedene Unternehmen in ganz verschiedenen Voraussetzungen gerade, wo die Unternehmen sind. viele Unternehmen, ja, die sagen, wir können uns keinen Luxus leisten, aber trotzdem müssen ja auch da die Führungsmannschaft, wieder die Führungskräfte diese Transformation und diesen Change vorantragen. Das heißt, und da die aber selber natürlich so belastet auch sind, sowohl körperlich als auch mental, ist es ja die Frage, umso fitter wir die kriegen und halten, umso wahrscheinlicher ist, dass dieser Change-Prozess auch gelingt. Und deshalb sind wir auch in vielen Unternehmen, die sich eigentlich nicht viel leisten können, aber A, sind wir gut bezahlbar. Und du hast es eben gefragt, wir würden niemals einmal Maßnahmen machen, dann würden wir lieber auf eine Partnerschaft verzichten. Es geht nicht darum, weil dieses einmal schnell bringt nicht die Wirkkraft, sondern wirklich dieses Messen und dieses Begleiten und dieses Verstehen und Umsetzen. Und so ist es auch im Leistungssport. Das ist ja das, was ich eben gesagt habe. Das heißt, unsere Unternehmen sind in den meisten Fällen, laufen die mit uns schon etliche Jahre. Und jetzt gehen wir in den Bereich, gerade in den letzten Jahren, im Bereich der Führung, Thema resilientes Führen, Leadership, kommt ein ganz, ganz wichtiger Faktor dazu, der sich super dann auch kombinieren lässt. Und da ist es auf jeden Fall so, dass es nachhaltig ist, weil sonst können wir nicht auf Performance A messen. Wir können sie auch nicht greifbar machen und wir können auch Veränderungsprozesse auch schneller umsetzen und steuern. Weil es gibt ja viele Unternehmer, Unternehmerinnen, die wissen, okay, mein Unternehmen hat eine gewisse Herausforderung, aber sie machen viel Bauchentscheidungen noch mit dem, was sie glauben, was denn die Themen sind. Und davon muss man halt weg. Ne? Es reicht dann halt nicht, irgendwie einen Kommunikationsworkshop zu machen, wenn 40-50% der Belegschaft im Rückzug ist. Ja, dann muss ich gucken, wie ich darauf einzahle und die Ressourcen sind aber auch da. Es gibt immer Möglichkeiten, wo es Herausforderungen gibt, aber das muss man wissen. Und dadurch, dass wir auch die Organisationsebene messen können, versuchen wir eben diesen Mannschaftsgedanken da genau zu spielen. Und das ist das, was wir tun. Und das ist regelmäßig. Es ist aber kein Zwang. Es muss nicht jeder da irgendeine Körpermessung machen und es muss auch nicht jeder da irgendwie kommen, sondern das ist sehr individuell und nach Bedarf, wo wir versuchen eigentlich zu schauen, wo steht das Unternehmen gerade, was sind die Schwerpunkte und was aus unserem System greift da ein. Aber am Ende würden wir ungern die Dinge voneinander trennen, weil wenn ich das Mentale vom Körperlichen trenne, dann ist das wie im Leistungssport, macht das wenig Sinn. Das heißt aber auch nicht, dass immer alle das Gleiche brauchen.
Gibt es denn von eurer Seite aus noch so einen Double-Check nach einem Jahr oder nach einer gewissen Zeit X, dass ihr die Veränderung festhaltet, dass ihr die Ergebnisse dokumentiert und gegebenenfalls nachsteuert oder ist nach dem Messen und wir empfehlen so, ist dann erstmal Schluss und muss man sich dann wieder selber kümmern? Also wie ist das Folgeprogramm? Das Messen ist ja das eine, aber du hast gerade selber gesagt, das reicht nicht, wenn man nur einmal ins Fitnessstudio geht, da verändert sich noch nicht viel, das ist mein Credo auch, sondern man muss halt dranbleiben und dann kann man auch über Veränderung und Ergebnisse reden. Aber wie haltet ihr die fest?
Genau so ist das. Also du hast es im ersten Teil schon beantwortet, genau das ist das. Wir halten alles fest, wir messen uns selber, wir messen die Maßnahmen, wir sehen den Bedarf, wir sehen die Wirksamkeit, wir arbeiten mit Dashboards, hochvertraulich, private Themen der Menschen, die im 1:1 stattfinden, sind immer privat, wir sind datenschutzkonform ohne Ende, aber die auf Organisationsebene und auch der Bedarf und die Wirksamkeit ist bei uns gemessen. Und im Körperlichen muss ich leider vielen die Illusion nehmen, beim Körperlichen geht es nur noch darum, das so gut es geht zu erhalten und zu verlängern. Im Mentalen und in der Führung kann man sogar, egal wo man da gerade steht, immer in ein Top-Top-Niveau kommen. Der Körper hat nun mal Grenzen, die sind limitiert, das wissen wir alle, wir werden auch irgendwann älter. Da geht es darum, das zu verbessern, zu erhalten und zu verlängern. Und im Mentalen und im Führungsbereich messen wir alles. Auch die Leistungssportlerinnen und Leistungssportler des Unternehmens, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kriegen ja ihre Ergebnisse auch und sie können sie auch vergleichen mit den anderen Maßnahmen, mit den anderen Jahren oder mit den anderen Monaten, je nachdem, wo man gerade aktiv ist, in welchem Programm man aktiv ist, wird das alles übersichtlich wie im Leistungssport einem vorgelegt und sagt, da stehst du mental, das ist dein Führungsverhalten und das ist im Moment deine körperliche Situation, so war deine körperliche Situation von einem Jahr, von einem halben Jahr. Man muss im Körper nicht alles immer irgendwie alle 3, 4, 5, 6 Monate messen, die Hauptparameter, weil so viel Veränderungen und Verletzungen passieren zum Glück ja nicht. Aber man muss es im Blick behalten und wir messen uns immer selber. Wir messen dann auch eben die Wirksamkeit und den Bedarf. Und genau darum geht es und sind dann aber auch froh, weil das Beste, was passiert ist, wenn der Mensch sagt, das hat mir geholfen. Und ich bin irgendwo rausgegangen, bin begeistert, sondern habe gemerkt, es hat mein Leben ein Stück weit verändert, weil ich wieder joggen gehen kann, weil ich irgendwie die Rückenschmerzen nicht mehr habe, weil ich irgendwie einen Anschluss bekommen habe jetzt an mein, wir sind ja immer an der Symptombekämpfung. Und das ist ja das große Problem. Symptombekämpfung kostet uns alle nur Geld und Zeit und bringt halt eben nichts. Und wenn ich in meiner Persönlichkeit weiterkommen möchte, dann darf ich nicht an den Symptomen kratzen, dann darf ich nicht den Anspruch haben, dass es mir irgendwann körperlich oder mental besser geht.
Wir sind ja auch viel in Unternehmen unterwegs und sind immer wieder vor der Herausforderung, logischerweise, ist das jetzt nur nice to have für die Mitarbeitenden, haben die da jetzt irgendwie was davon und mache ich da nur noch ein anderes Fass auf für Mitarbeiterprogramme, Bespaßungsprogramme oder, und jetzt wird das damit verbunden, meine Frage, welche konkreten Nutzen haben Unternehmen dann davon? Also toll, meinen Leuten geht's besser, super, aber gibt es da KPIs, die ihr nachweist oder die ihr festhaltet, dass auch der Unternehmer oder möglicherweise, ich mach mal den Boomer auf, der Controller im Unternehmen sagt, sag mal, wir zahlen da x Euro an dem Ex-Profi, was macht das eigentlich hier mit uns? Also was ist das der Effekt für einen Unternehmer, fürs Unternehmen?
Ja, das Gute ist, bei so einer Argumentationskette, egal ob wir jetzt der Dienstleister sind oder ein anderer, wir zahlen da jetzt was, wenn man mit dem Unternehmen spricht, zahlen sie schon eh irgendwas und voll viel Geld. Die Frage ist ja, dass das, was sie schon einsetzen, ob das nicht eingesetzt ist. Also ich kenne kein Unternehmen, was nicht irgendwelche sinnlosen, höhenverstellbare Tische da stehen hat für viel Geld oder irgendwie 100.000 Benefits aufgemacht hat. Aber am Ende ist ja die Frage, habe ich das Unternehmen nach vorne gebracht? Und das können die Unternehmen auch selber ablesen. Ich finde gut, dass diese Arroganz raus ist, bei den Unternehmen zu sagen, ja, da sind genug Arbeitskräfte, die warten nur noch darauf, dass ich sie hier einstelle. Und die brennen alle, die sind alle mental und Körper, die sind ja alle topfit und die warten nur noch darauf, in mein Unternehmen zu kommen. Die Zeiten sind zum Glück vorbei. Wir müssen jetzt schon ein bisschen... auch als CFO, als der Zahlenmensch, wo ich total super finde, auch überlegen, sind meine AU-Tage denn eigentlich verbesserbar? Oder gucke ich jetzt weiter unverantwortlich als Vorstand, als Geschäftsführer, als Geschäftsführerin dabei zu, wie diese Zahlen weiter wachsen? Und dann kann man ja ausrechnen, was mich ein Mitarbeiter, der im Schnitt heutzutage 14 Tage ausfällt im Jahr und einen Ausfalltag, glaube ich, weiß ich nicht, 375 Euro ist mal errechnet worden oder was auch immer das sein mag, dann lass uns mal über Geld reden. Und das heißt ja auch nicht platt, ja, aber wie viele AU-Tage streicht ihr denn? Sondern ich muss ja wie im Spitzensport gucken, wenn ich schon in einer hohen Quote bin, wie vermeide ich diese Quote und wie lasse ich sie gar nicht mehr entstehen? Und rückwirkend ist, wie effizient sind meine Angebote, die ich bereits nutze? Wie effizient sind Beratungsfirmen im Consulting-Bereich, die mir vermeintliche Probleme aufzeigen, weil mir bei der Umsetzung nicht helfen? Ja. Und das kostet ein bisschen Geld. Ich glaube, viele, die hier zuhören, wissen, wie viel Geld da bezahlt wird und es hat kaum Wirkung und Nutzen. Und weil am Ende sind die Menschen das hauptentscheidendste Thema in dem Unternehmen. Und wenn ich da rein investiere, warum investiert denn ein Bayern München, ein DFB, ein Real Madrid, warum investieren die in die Performance-Möglichkeiten der Mitarbeiter? Das ist nichts anderes. Ein Fußballer ist nichts anderes ein Mitarbeiter als das Unternehmen, um den Output zu bekommen. Und das mal runtergebrochen in dieser verrückten Welt, wo wir ja, also ich für mich festgestellt habe, dass die eigentlichen richtigen Leistungssportlerinnen und Leistungssportler sind die Menschen, die 40, 50, 60 Jahre einen Beruf nachgehen und der Hauptverantwortliche das Unternehmen, das Umfeld kreieren muss, dass dieser Mensch sich auch dort entwickeln kann, heutzutage vielleicht auch mal dort länger bleibt als nur 1-2 Jahre, weil er sagt, Mensch, die haben mir einen Purpose, die kümmern sich um mich, durch mein Unternehmen habe ich Zugang zu mir, zu meiner mentalen Performance und Gesundheit, zu meiner körperlichen, und das ist dann das Thema auch der Kultur. Und das ist das, wie wir uns messbar machen, und wenn man dann guckt am Ende, das ist fast schon lächerlich, was da an Zahlen, es ist nämlich bezahlbar. Und das ist ja oft, wo viele sagen, ja, du als Nationalspieler ist doch klar, dass du das da alles hast. Das ist nicht alles teuer. Es gibt hochvalidierte, super Diagnostiken in allen Bereichen, die kosten nicht viel Geld. Und das ist eben das, wo sich das jetzt umdreht, weil die Unternehmen merken, stimmt. Was kann ich denn meiner Führungskraft auch noch zumuten? Das ist ja, eine Führungskraft ist ja kein Zauberer. Also mein Papa war auch eine Führungskraft dort, wo er war, aber die haben doch die Themen von zu Hause nicht mit zur Arbeit genommen. Wir haben doch ein ganz anderes Zeitalter. Du vermischst doch, es ist doch überall das Gleiche. Auf der Arbeit, die Führungskräfte sagen, ich bin ein halber Hobbypsychologe hier als Führungskraft für meine Mitarbeiter. Das heißt, die Art der Führung, die Art der Resilienz, muss ich mich doch auch weiterbilden und ausbilden. Wie bewerte ich das? Wie gehe ich mit mir damit um? Wie werde ich eine resiliente Führungskraft? Und nicht, weil ich gut oder schlecht bin, sondern weil ich einfach viele Themen neu auf dem Tisch liegen habe, die es früher so nicht gab. Auch ein Change-Prozess, auch eine Änderung. Leute müssen vielleicht auch gehen, eine Verkleinerung. Aber am Ende muss ich gucken, wie schaffe ich das als Organisation und wie ist das Fitnesslevel meiner Leute, die ich halten möchte und auch derer, die den Weg auch mitgehen wollen, und wie kümmere ich mich um die? Und das ist eigentlich ja unser Grundverständnis im Sport. Du kommst selber aus dem Sport, da wird das gar nicht hinterfragt, weil es ja maximal Sinn macht. Und deshalb war ich auch immer überrascht und hatte schon viele Diskussionen und hat man eben festgestellt, als wir dann mal in die Geldtöpfe gegangen sind und geguckt haben, was gibt ihr denn im Bereich Führungskräfte aus, was gibt ihr denn im Bereich Benefits aus, was gibt ihr denn so da so, und da guckt man sich die Summen an, dann ist ja die Frage, da stelle ich die Frage anders, zeigt mir jetzt mal bitte, dass das, was ihr da alles ausgegeben habt, was gut gemeint ist, nochmal, wirklich, Respekt, zeigt mir mal, welche Wirkung das gehabt hat, außer ihr habt es gemacht, weil irgendjemand das wollte. Und da bist du ganz schnell eben in einer anderen Diskussion und das ist gut so. Und bei uns verkaufen wir auch nicht die Katze in den Sack, sondern wir sagen auch immer, lernt unser System kennen. Wenn es bei euch wirkt, beim Einzelnen und es oben nach oben messbar wird, lasst uns gerne über weiteres reden. Und wenn es nicht so ist, macht es auch gar keinen Sinn, dass wir weiter arbeiten, weil ihr braucht nicht den Nächsten, der euch wieder nicht hilft. Themen, die auf der Tür stehen und vor der Tür stehen oder schon längst bei uns im Wohnzimmer alle sitzen, die nicht jetzt zu ändern und in die Ursachen zu gehen. Und das ist der Mensch, wir haben die Chance, das zu verändern und auch die Welt übrigens deutlich besser zu sehen, als sie gemacht wird, weil natürlich das Negative auch beherrscht, weil eben Medien natürlich viele Sensationen nach oben bringen, weil sie einen Faktor 7 haben, dass sie angeklickt werden, weil wir Menschen das aber leider auch anklicken. Ist keine Kritik an den Medien, sondern die Welt ist gar nicht so viel schlechter und komplizierter, als sie ist. Aber wir nehmen sie nur noch so wahr, weil unser Fokus nur noch in diesen Themen ist, aber nicht mehr der Fokus in den Lösungen der Themen. Und da merke ich, bei vielen Unternehmen wird es die gehen, die das verstehen und sagen, okay, wie komme ich jetzt messbar und individuell da rein? Und dann wird es die geben, die die alten Muster, die alten Strategien von früher auf heute wieder verwenden und damit am Ende früher oder später nicht mehr existieren werden. Und das ist leider so. Und das ist auch ein Stück weit, vielleicht aber auch irgendwo fairer, weil ich kenne selten ein Unternehmen, was eine super Unternehmenskultur hat und super reflektiert ist, selbstkritisch ist und sagt, wie werden wir besser, dass die nicht Wege immer aus irgendeiner Krise finden und irgendwie noch immer existieren, versus denen, die davor die Augen verschließen. Und das ist eben genau die Diskussion, die wir haben und was hochspannendes.
Mag das ja, dass wir ganz viele Analogien zum Sport haben, zum Profisport. Du ja jetzt auch wirklich das mehrfach schon erwähnt hast, im Sport ist das so normal. Wir müssen uns darum kümmern, dass die Menschen, die da auf dem Platz stehen, dass die, ich sag mal, es wird despektiert, dass sie funktionieren, dass sie besser werden. Jetzt könnte ich mir, also dass das Unternehmen spannend finden und verstehen. Jetzt könnte ich mir aber auch vorstellen, wie sehr nimmst du das wahr? Es wäre doch unfair, dass ich dich das frage. Aber wie viel verkauft, also wenn ihr das macht, wenn ihr bei Unternehmen erfolgreich seid, wie viel verkauft auch noch, bitte mich richtig verstehen, aber wie viel verkauft auch noch deine Historie, deine Profikarriere, Nationalspieler gewesen zu sein und der Name Marcel Janssen, wie viel verkauft das mehr, weil du da noch, ich meine, man merkt dir das ja an, wie du da brennst und das ist sehr fundiert, wie du da auch argumentierst. Da steht jetzt nicht einfach nur ein Name dahinter, der dann da sich auf die Bühne stellt. Aber wie viel verkauft dann deine Reputation, dein ganz nahes Erleben von, wie man mit Fußballern umgeht, an Glaubwürdigkeit nochmal mehr bei euren Kunden? Das hat nichts mehr mit Resilienz zu tun, sondern hat mehr damit zu tun, wie Unternehmertum möglicherweise auch als Profifußballer, Ex-Profifußballer funktioniert. Ne?
Ja, ich habe das ja auch schon vornherein, als wir über die privaten Themen bei mir gesprochen haben, wo mein Privileg eigentlich war als Leistungssportler und dass ich dann auf einmal aus meinem Netzwerk beritt, meine Eltern unterstützen konnte. Da ist ja eigentlich auch schon viel dran. Mein Vater hätte ja diesen Termin dieser Vermessung nie bekommen, wenn ich da nicht gewesen wäre. Und natürlich hilft es extrem, diese auch gute und Diskussion auch mal anzuheizen bei dem Thema und dass ich ein Mensch aus dem öffentlichen Leben bin, öffnet im ersten Schritt die Tür. Aber das Schöne ist, und so ehrlich ist, wenn wir nicht liefern, Fakten, Veränderungen, Feedback, was positiv, dann ist es egal. Dann habe ich natürlich mehr Chancen bekommen, eine Tür zu öffnen und Gehör zu finden, zu sagen, okay, nehmen wir mal mit, was sagt er da, wie meint er das? Das ist natürlich ein Riesenprivileg und Vorteil. Aber in dem Moment, wenn es dann ernst wird, und wir nicht liefern, wir haben im körperlichen Bereich über 200 Menschen in ihr, also über 200 top prominente Sportlerinnen und Sportler durch ihre ganze Karriere begleitet, im Bereich der Fußstatik. Wenn wir da Scheiße gebaut hätten, dann wäre das aufgefallen, wenn der Miro Klose, der Michael Ballack oder wie die alle hießen, die wir begleiten durften, dann nicht mehr rumlaufen, weil die Einlagen, die wir da entwickelt haben und die Messtechniken da irgendwie zu Problemen geführt hätten. Und das ist halt eben auch, am Ende müssen wir dann auch leisten. Aber was hilft, ist, dass die Tür geöffnet wird, dass zugehört wird, dass man vielleicht mal drüber denkt, müssen wir da vielleicht auch mal umdenken oder probieren wir es mal aus. Das hilft maximal. Aber im Ende bin ich nicht mehr der am Ende dann nach den Diagnostiken oder den Sachen, die passieren, ist es ein unfassbar wichtiges, tolles Team, was ich da haben darf, wo nachher die Mitarbeiter das Feedback knallhart geben, ob es ihnen was gebracht hat oder eben nicht. Und das ist dann eben da entscheidet nur die Performance und der Inhalt. Und da kommen wir im Moment gut durch die Tür, haben es natürlich auch gucken, dass wir mit diesem hoffentlichen Wachstum auch gut umgehen können. Ja, das wird ja auch komplexer. Aber stellen wir uns natürlich gerne, das ist ja der bessere Beispiel, als wie es interessieren sich Unternehmen gar nicht für das, was wir anbieten. Und von daher hilft es extrem, Gehör zu bekommen, Bühnen zu bekommen, Termine zu bekommen. Aber in dem Moment, wo dann das System erlebbar ja gemacht wird, ist es dann auch nur noch die nackte Wahrheit. Hilft mir das oder hilft mir das nicht? Und die Menschen sind dann auch zu Recht so egoistisch, dass sie sagen, habe ich das jetzt schon mal so gehabt? Kenne ich das? Hatte ich das schon mal in der Qualität oder eben nicht? Und da bin ich froh, dass das, was man dann versucht, durch die Tür zu bringen, dann am Ende auch gehört wird. Das heißt auch nicht, dass dann immer jeder Kunde es umsetzt. Ja, unterschiedliche Phasen auch der Unternehmen, wo die sich befinden. Und das macht Riesenspaß. Aber es ist ein Vorteil natürlich, klar.
Und vor allen Dingen, also könnte ich mir vorstellen, dass du da, weil du da so hinterstehst und so brennst auch, dass auch ein bisschen Verpflichtung ja auch damit verbunden ist. Also du bist ja als Keynote-Speaker da auch unterwegs. Und das heißt, du hast ja durch diese Person des öffentlichen Lebens auch die Möglichkeit, überhaupt das Thema auf die Bühne zu heben. Weil man dich dann mal vielleicht ein Stückchen eher bucht als den Hannes, den Günther oder die Annemarie, die dann da vielleicht auch mit dem Thema unterwegs sind, aber irgendwie anders und eine andere Strahlkraft haben. So, jetzt kommt dann eine Verpflichtung, ja auch ein Stückchen, aber auch die Chance, dass überhaupt das in die Öffentlichkeit oder auf die Bühne oder in die Köpfe der Menschen mehr und mehr einzupflanzen. Jetzt wird aus dem Hobby hoffentlich nicht schon wieder ein Beruf, dass dir denn das Hobby nimmt. Also wann ist das für dich, dieses Unternehmersein, du hast alle 10 Jahre, ist bei dir so ein Wechsel passiert. Wie lange dauert es noch, bis da wieder das nächste Kribbeln bei dir kommt und du sagst, nee, jetzt habe ich aber auch aus dieser Verantwortung, jetzt muss ich was anderes machen. Also wo geht deine Reise noch hin?
Ja, es ist eine gute, berechtigte Frage. Ist es hier ein Stück weit anders? Ich weiß natürlich nicht, inwiefern wir gemeinsam performen können und hoffentlich dann auch gemeinsam mit den Unternehmen und den Menschen erfolgreich sein. Dann wird uns lange geben, dann werden wir uns weiterentwickeln. Das müssen wir dann auch gemeinsam auch erstmal liefern. Weil wir arbeiten ja auch mit Menschen und das ist eine hohe Verantwortung. Da habe ich diese Angst der 15 Jahre nicht, weil ich ja auch in meiner Rolle bleibe. Das heißt, es fühlt sich ja für mich nicht an, für das, was für mich normal ist, was das Privileg, was ich bekommen habe, das zu öffnen und anderen zu geben. Vielleicht muss ich dann irgendwann in 10 Jahren nicht mehr so viele Auftritte im Speaker-Bereich machen und kann irgendwie nochmal mehr den Grill anschmeißen mit meinem Papa. Und ich werde dabei immer arbeiten, weil Arbeit ist für mich nicht Arbeit, sondern es ist eben ein Stück weit, welchen Impact kann ich hier generieren auf der Welt. Und das ist bei dem Thema Zugang zu Gesundheit und der individuellen Entwicklung der Resilienz, mental und körperlich, hört das nie auf. Und das entwickelt sich hier auch weiter. Es gibt auch ganz viele neue Chancen in dem Bereich, wenn wir irgendwann hoffentlich im B2B-Bereich uns gut etabliert haben sollten oder noch besser etabliert haben sollten, größer werden, kommt ja auch das Thema, wie viel können wir denn jetzt noch mehr Menschen erreichen? Wo sind denn Menschen, die sagen, mein Unternehmen hat das leider nicht so oder hat sich für 1000 andere Systeme entschieden, aber ich würde das gerne auch mal so erleben, das heißt so ein B2C-Bereich, aber da gibt's ja ganz viele Stränge noch, die zu markern, zu bearbeiten sind und ich glaube, da bin ich die nächsten 20, 30 Jahre, wenn es dann gut läuft, wenn das so angenommen wird und wir auch das Glück haben, dann würde ich das, könnte ich heute sagen, könnte ich mir das komplett vorstellen. Es gibt nichts Schöneres, wie sowas Sinnstiftendes zu machen. Also muss ich das so vorstellen, auch im Kleinen, da kommt mal ein Unternehmer, eine Unternehmerin zu mir, die hat mal irgendwie ein Problem. Der eine sagt, ich bin immer gerne joggen gegangen und ich bin da hängen geblieben und der Arzt hat das gesagt, der hat gar nichts gesagt, da habe ich gar keinen Termin bekommen. Der eine hat reingespritzt, aber irgendwie, und dann sage ich dann halt, ja, komm doch vorbei, gucken wir uns mal an und wenn nicht, wissen wir irgendeine Lösung, wenn wir filmen, müssen wir gucken, wo die Ursache ist und auf einmal heißt es, ey, ich habe meinen Stahl jetzt im Laufen, mit dem geht und irgendwie geht das jetzt wieder und also es gibt ja nichts Geileres, so ein Feedback zu bekommen, davon habe ich auch nicht genug, genauso wie ich immer, wenn ich könnte, noch gerne Fußball spielen würde, aber mit 40 dann in der Oberliga wird es halt eng, ne, bis hin zu unrealistisch, für mich zumindest und deshalb habe ich das da in diesem Umfeld der Gesundheit und auch der Systeme und ich finde das ja toll, was da alles passiert, aber man darf ja auch mal Sachen hinterfragen und ich fühle mich halt besser, wenn Menschen wissen, wo ihre Statik ist im körperlichen Bereich, dass sie vielleicht dann erst ins Fitnessstudio gehen und nicht ins Fitnessstudio gehen mit einem Knicksenk-Spreizfuß, mit einem stressigen Alltag, falsche Übungen auf falschen Geräten machen und am Ende genau rückwirkend das machen oder Stefan, wir beide, wie viele Unternehmer kennen wir? Und Unternehmerinnen, die super sind, so smart, so cool, so erfolgreich und mit denen wir uns unterhalten bei welchem Event auch immer und die dann noch erzählen, wie sie ihre Alsterrunde nochmal, wie die jetzt für den Marathon vorbereiten. Und ich sitze dann immer und sage immer, was ist denn bei euch verkehrt? Also wie wollt ihr euch eigentlich noch kaputter machen? Also die sind auf High-End-Arbeit und wollen dann auch noch Marathon laufen. Das passt nicht. Das heißt ja nicht, dass sie nicht laufen können und Marathon irgendwie mal genießen sollten, den mal zu laufen. Aber du musst halt auch messen, ist das auch gesund? Ich habe viele, die kommen zu mir und sagen, ich mache schon so viel, ich fahre 4-mal die Woche Fahrrad, ich mache das und ich arbeite gefühlt 15, 16 Stunden. Und dann sage ich, ja, okay, weiß ich nicht, lass uns mal gucken, wo du stehst. Also arbeitest du, trainierst du dich im Keller? Und das tut dir sogar irgendwann nicht gut. In 15 Jahren müssen wir leider über ganz andere Themen reden, was ja oft passiert, kriegen wir doch oft mit. Ne? Höher, schneller, weiter. Und oder tue ich auch das Richtige, weil wir haben, und damit vielleicht auch für mich so die Hauptaussage, wir haben ein Regenerationsproblem. Wir haben kein Leistungsproblem. Ohne Regeneration keine Leistung. Und Regeneration brauchen wir in unserem Leben, in unserem Alltag, in unserem System, in unseren Routinen. Weil ansonsten dieser 6-Wochen-Urlaub, den ich gerne hätte, der hilft mir vielleicht nur für die 6 Wochen. Und das ist nicht die Rettung. Und deshalb geht es darum, Regeneration ist Teil des Trainings, nämlich der wichtigste Teil. Und jeder Mensch regeneriert anders. Der eine weiß noch gar nicht, wie er regeneriert. Der eine denkt, er regeneriert, trainiert aber viel zu viel, weil er als Unternehmerin, Unternehmer noch nebenbei vom Kopf her zwar richtig Gas geben kann, aber gar nicht merkt, dass der Körper immer ein Stück weit gestresster und schwächer wird. Und eben das ist, da glaube ich, da werde ich die nächsten 10, 20 Jahre nicht müde, weiter dran zu arbeiten, zu feilen, mit tollen Menschen wie dir und vielen anderen zu gucken, wie können wir die Menschen fit halten? Weil die Zeiten werden ja herausfordernd bleiben. Deshalb sind sie nicht schlecht, sie sind anders. Und wie geht man mit dem anders um? Und deshalb wäre das schon so, ist das schon so mein Traum-Hobby-Beruf. Weil es geht um den Menschen, da sehe ich das nicht als Beruf oder als Hobby, sondern ich versuche es ja bei mir auch. Ich muss mich auch immer wieder hinterfragen, sag mal, irgendwas kriege ich doch gerade hier nicht hin. Hängt das jetzt an meiner privaten Persönlichkeitsentwicklung? Bin ich da auf dem falschen Weg? Und warum? Und was ist das? Oder ist es auch beruflich, wenn bei uns was nicht läuft in der Firma oder wir Fehler machen? Was habe ich dazu beigetan? Wie kann ich es besser machen? Also eine offene Kultur zu sich selber, weil wir sind doch eh alle nicht perfekt. Und das ist doch das Schöne, weil wir können so viel gemeinsam erreichen. Mannschaftssport, habe ich so viel gelernt, wie wir die schönsten Zeiten kreieren. Deshalb funktionieren ja auch Communities, deshalb funktioniert ja auch Vereinswesen. Weil am Ende, worum geht's wieder? Um Menschen, um Gemeinschaft, um Lachen, Weinen gemeinsam und Dinge entwickeln. Und wir sind doch noch in einem so großen Privileg. Lass uns doch noch nicht über den Krieg reden, der hier in Deutschland stattfindet und den schon herbeireden, obwohl er noch nicht da ist. Lass uns dankbar sein, dass wir nicht gerade irgendwo sind, in Afrika oder in Ukraine oder wo auch immer. Es gibt ja leider schon immer viele Kriege auf der Welt, was überhaupt nicht schön ist. Aber lass uns doch nicht schon alles herbeireden und lass uns dann doch unser Potenzial bitte ausschöpfen mit dem, wo wir jeden Tag mit umgehen dürfen, mit unseren Herausforderungen, die im Verhältnis zu anderen Herausforderungen, Menschen an anderen blöden Orten dieser Welt, glaube ich, nicht zu vergleichen sind. Und diesen Spirit, diesen Impact da, das wäre schon cool, wenn wir da viele Überzeugungstäter finden.
Das ist ein schönes Plädoyer. Ich würde es noch nicht Schlussplädoyer nennen, weil ich habe noch eine Frage auf der Zunge. Und zwar hast du eingangs gesagt, als du davon sprachst, dass du dich dann aus dem Profifußball erstmal verabschiedet hast und das fanden nicht alle gut, insbesondere einer. Und jetzt die Frage, die das Ganze abschließen soll: Kriegst du von deinen ehemaligen Kollegen, kriegst du von aktuellen Profisport, Profifußball-Protagonisten, kriegst du da Schulterklopfer, kriegst du da Feedback, die sagen, das finde ich mega, was du da gemacht hast, ist krass, was ihr da aufgebaut habt und womit du dich da beschäftigst. Also wie reagiert deine Ex-Welt auf deine neue Tätigkeit?
Boah, also ich sage mal, ich habe das Glück, dass wir ja so viele so Klassentreffen-Möglichkeiten immer mal wieder bekommen. Das ist das Schönste. Ich liebe das. Meine ehemaligen Kollegen aus der Nationalmannschaft oder aus den Vereinen, wenn wir irgendwo auf Benefits oder die Traditionsmannschaften, wenn sie dann spielen. So eine tolle Energie, weil überleg mal, was wir alle zusammen im Guten wie im Schlechten erlebt haben. Dann trifft man sich, ne? Wie geht's dir heute? Was machst du? Oh, ich liebe das. Ich liebe Menschen. Ich liebe eben auch Fußball. Und ich habe so tolle Mitspieler und Trainer und auch die Physiotherapeuten, die Geschäftsstellen. Ich war auch immer interessiert. Ich habe mich immer auch mit den Geschäftsstellen auseinandergesetzt, diese Menschen, die da sind. Und das ist wie so ein Klassentreffen. Und es ist gar nicht so, dass immer alle sagen so, das ist alles super toll und ich sag dem, was ist toll, sondern wir haben so eine Verbundenheit einfach durch diesen Sport, dass das so jeder weiß, so der macht das, der eine macht das und das ist auch gut. Was ich aber eher merke, und das ist schön, dass das irgendwann eigentlich mit diesem Thema, was ich halt mir nicht ausgedacht habe, ich habe einfach nur gesagt, wie ich mich fühle und warum ich diese Entscheidung damals getroffen habe, was die Begründung war, dass danach schon eine Welle der Veränderung stattgefunden hat. Es gibt danach, nach mir, und es geht gar nicht um mich, weil ich da jetzt, aber eine Entwicklung, die ich super wertschätze und toll finde, weil es viele Sportlerinnen und Sportler gibt, auch gerade im Fußball, gerade der Fußball, wo es einen Stefan Reinartz gibt, der dann auch früh aufgehört hat und heute erfolgreich in einem tollen Unternehmen ist mit diesem Tracking, ja, der war auch Nationalspieler auf höchstem Niveau, der hat auch eine bewusste Entscheidung getroffen, nochmal, und es heißt nicht, diese Diskussion, nicht Diskussion, aber auch so, Ich liebe es, wenn ich ihn Manu, also Manu Neuer, mit dem wenn ich den im Tor sehe, wie er seinen Körper, wie der da lebt. Das ist so geil, ja, so wie ich halt versucht habe, noch Landesliga, Oberliga zu spielen und heute, wie ich versuche, noch Padel-Tennis auf einem guten Niveau zu spielen. Das ist nicht die Wertung, weil ich es gemacht habe, ist das für den Manuel Neuer genauso. Oder weil er, aber dass man zumindest mal darüber nachdenken darf, dass man darüber mal diskutieren darf, fühle ich mich noch wohl in dieser Rolle. Ich sollte jetzt noch 3, 4, 5 Jahre durchspielen, auch wenn ich das vom Herzen nicht mehr fühle, sondern nehme die Kohle nochmal mit. Ist das die richtige Diskussion? Was passiert mit Fußballern, wo wir leider viele Beispiele haben und ich werde dann sogar oft sauer, wenn dann, ja, guck mal der und jetzt ist der da in irgendeinem Camp und hier. Ich finde das, mir tut das weh, mich, weil das sind tolle Menschen, die eben diese Bubble, nicht das Glück hatten, wie ich, einen Berater zu haben, der mir in den Arsch gedreht hat, auch menschlich. Eltern, die auf dem Boden geblieben sind, ja. Das Geld, was mich zum Glück nicht versaut hat. Es gibt ja so viele Faktoren, warum man auch Glück hat, vielleicht stabil da durchzukommen und noch zu sagen, hab gut verdient und bin auch einigermaßen gut drauf. Und das hatten andere vielleicht nicht das Glück. Das heißt aber nicht, dass die nichts können und dass die jetzt dann eben ihr ganzes Geld verloren haben und irgendwie gucken. Und ich finde das so schade. Und das hat sich verändert, denn der Blickwinkel ist größer geworden. Es gibt Spieler dann eben wie Stefan Reinhardt, wie ein René Adler, wie ein Mario Götze, wie ein Philipp Lahm, die sich auch für Dinge interessieren, wie ein Manuel Neuer, ja, oder auch ein Gerald Asamoah, der mit seiner Stiftung, ja, der jetzt dafür ja auch ausgezeichnet wurde von der höchsten Stelle mit seiner Stiftung. Also das ist ja alles irgendwann mal entwickelt, daraus zu sagen, darf man sich nicht auch mal mit seinem Leben danach beschäftigen und muss man bis zum letzten Tag das unbedingt machen? Oder kann man auch einen anderen Weg einfach gehen? Es ist auch okay. Und es geht nicht darum, dass es besser ist, weil es hätte auch die total falsche Entscheidung für meine Persönlichkeit sein können, wie ich ticke, und sagen, wie doof war ich, dass ich nicht noch 2, 3, 4 Jahre weiter gespielt habe. Es hätte sein können. Aber ich habe das ja eben aus einem anderen Emotionen gemacht. Ich wollte in ein anderes Umfeld, ich wollte in ein anderes Lernen kommen, ich wollte in eine Ausbildung kommen, dass ich weiß, ich bin mit vielleicht jetzt 40, ich habe mir so diese ungefähr 10 Jahre, weil ich wusste, die anderen Menschen sind ja schon dazu positiv gezwungen, sich mit mehreren Dingen auseinanderzusetzen. Jemand, der im Handball spielt, du kennst es, der kann ja nicht sagen, spiele ich Handball und dann mache ich danach 20 Jahre noch ein bisschen Experte und dann reicht das. Dann kann ich mir alles leisten und kaufen, was ich will. Weil einfach die Wirtschaftskraft nicht da ist. Es ist ein geiler Sport, es ist unfassbar, was die liefern. Aber natürlich müssen die parallel schon mal irgendwie anfangen, ein Studium zu machen, sich anzulesen. Ganz viel, und Frauenfußball ist es auch noch in großen Teilen so. Die können nicht sagen, ja. Und das ist
sehr
halt in
großen Teilen, also
eine Illusion. Und wir reden nicht über die auch alle gedacht haben, ich werde bestimmt Profi, es nicht geworden sind und danach überhaupt nicht mehr auf die Beine kommen. Da rede ich nicht mehr von den prominenten Negativbeispielen, von nicht prominenten Beispielen. Und da muss der Fußball doch auch, und auch die Spielerberater, die Vereine machen viel. Wirklich. Und die müssen sich um wie viele Spieler kümmern. Aber ein Spielerberater sollte doch nicht nur bei der Vertragsunterschrift bitte da sein, sondern sagen, was machen wir denn mit diesem jungen Menschen, wenn er gerade mal anfängt, Richtung 30 zu gehen? Wie wird der denn seinen nächsten Schritt dann gehen zwischen 30 und zur Rente im Inhalt, selbst wenn er gut verdient hat? Da wird sich nicht drum gekümmert und diese Diskussion ist aber mittlerweile anders. Die Spieler sind mündiger, die Spieler sind reflektierter. Ich finde auch, die Spieler sind sehr, sehr angenehm und bodenständig, auch wenn sie sehr erfolgreich sind. Also könnte ich jetzt weiß ich nicht, über die Hälfte der deutschen Nationalmannschaft aufzählen oder fast alle, finde das super angenehm, wie smart die Jungs sind und dass man merkt, okay, die wissen auch, naja, irgendwann ist das Leben anders. Mal gucken, ob ich dann Trainer werde. Für den einen ist aber Trainer nichts. Da muss er arbeiten oder nicht, weil er es muss vielleicht, aber weil er sagt, warum stehe ich denn morgens auf? Und das ist das Letzte, was viele Leistungssportlerinnen und Leistungssportler nur verstehen können. Wenn du mal Leistungssportlerin oder Leistungssportlerin warst, bleibst du es für dein ganzes Leben. Und wenn du daraus nicht die Übertragbarkeit, weil dein Körper ist nicht der, den du hattest mit der Kindheit, Jugend und in deiner Prime, was normal ist, sondern der ist, aber du bleibst Leistungssportler. Und was heißt das? Du suchst immer die Herausforderung, du suchst immer die Challenge, du willst dich immer weiterentwickeln und du möchtest auch immer wieder in diesen neuen Themen. Und was passiert, wenn du auf dem Weg in deinem Leben das verlierst, weil du sehr erfolgreich bist als junger Fußballprofi, der Millionen, aber Millionen verdient und du nicht das Umfeld hast, was sich prägt, was sich sozialisiert, was sich weiterentwickelt und du auch selber nicht bodenständig und kritisch genug bleibst, passiert genau das. Irgendwann ist die Karriere zu Ende. Ich stehe zwar morgens auf, wofür weiß ich nicht so genau und das ist ein schwarzes Loch. Und daran, das wünsche ich niemanden, dass er in dieses kommt, weil alle anderen Menschen sich über langen Zeitraum gedacht haben, wo gehe ich hin, was studiere ich, wo arbeite ich, in welcher Firma, was mache ich? Und das haben wir ja nicht, weil wir ja unser Hobby zum Beruf machen durften. Umso wichtiger ist die Verantwortung in dem Bereich, dass Spielerberater einen Karriereplan hinlegen, der weit nach dem Vertragsunterschriften geht. Und ich sag euch, da werden sich viele umgucken, auch wenn sie smart sind, wenn sie Geld haben. Ich wollte nicht noch, also ich rede auch gerne mal über das Sommermärchen, ich rede auch gerne über meinen deutschen Meistertitel mit Bayern München und ist auch nett, ist auch gut, aber ich wollte jetzt nicht auch noch mein ganzes Leben nur über diese Themen reden, wann ich irgendwo mal das Glück hatte, ein Teil von etwas zu sein, auch wenn ich dazu einen Teil beigetragen habe, sondern es gibt ja auch andere Themen, die wichtig sind. Aber wenn ich da nichts zu erzählen habe, dann kommt irgendwann ein Loch. Und ich habe so viel zu erzählen jeden Tag, Unternehmerinnen im Austausch, wie können wir euch helfen, können wir euch unterstützen, familiär haben wir genug Herausforderungen, ich selber auch und das ist halt Mensch. Mensch ist Mensch.
Du hast sehr viel zu erzählen, das kann ich nur unterstreichen. Unser Vorgespräch hat schon eine Stunde gedauert. Jetzt haben wir hier über eine Stunde schon gequatscht und ich glaube, das war der längste Podcast, wo ich am wenigsten Fragen gestellt habe, weil du einfach dann auch sprühst und das aus dir herauskommt, das macht das liebenswürdig, authentisch und das merkt man dann dir an, wie du da für das Thema brennst und da auch noch viele, viele andere Gedanken mitschwingen. Ich hatte mir vorhin überlegt, ob ich dich frage, wie wir denn bei der Weltmeisterschaft jetzt dieses Jahr, das ist ja dann 20 Jahre nach dem Sommermärchen, ist das ja dann wieder eine WM, wie wir da abschneiden. Ich weiß gar nicht, was wünschst du dem Team? Vielleicht fragen wir es so. Und damit enden wir dann, dass wir die sportlichen Wünsche und dann auch die Wünsche für die Community, die hier zuhört, das nochmal aufgreifen. Und ich glaube, das ist ganz fest daran. Wir sehen uns ein paar Mal in den verschiedensten Konstellationen, wie ich es vorhin gesagt habe. Wir wiederholen das einfach nochmal. Wir nehmen das Thema nochmal wieder hoch, gucken mal, wie es entwickelt hat. Und habe ja auch ein paar Ideen, wie wir unsere Themen vielleicht mit deinen nochmal zusammenmatchen können. Aber lass uns den heutigen Tag vielleicht einmal noch mit einem klitzekleinen Ausblick auf das sportliche 2026 werfen und dann freue ich mich, wenn wir uns einfach nochmal bei anderer Gelegenheit nochmal wiedersehen.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe ja auch dem DFB sehr, sehr viel zu verdanken, da ich ja auch viele Wege durch den DFB gehen konnte und ich freue mich riesig eben auf dieses Turnier. Ich freue mich riesig auch auf diese vielen jungen, hungrigen, super coolen Typen und Spieler, die wir da haben. Also es macht richtig Spaß. Also ich mache mir jetzt dieses Turnier muss man sehen, wo es am Ende dann hinreicht, aber jetzt perspektivisch auf die nächsten 15 Jahre sehe ich uns doch sehr, sehr, sehr gut aufgestellt. Deshalb freue ich mich unglaublich aufs Turnier, aber du hast eben gesagt, ich hätte auch nicht gedacht, aber es war jetzt schon logischerweise öfters Thema, dieses Thema 2-6 und jetzt 2026, 20 Jahre und eben die Brücke zu dem Turnier jetzt in den USA und deshalb bin ich sogar dankbar, so ein bisschen für diese Frage nochmal zurückzukommen, eben auf den Fußball, auf die Nationalmannschaft. In 2006 war für mich der größte Weltmeistertitel, den man hätte je gewinnen können, obwohl wir ihn sportlich nicht gewonnen haben. Und diese 2-6 war der jüngste Spieler, der dabei sein durfte. Ich habe das letzte Spiel gegen Portugal 90 Minuten gespielt. Mein Gegenspieler war Cristiano Ronaldo, also es war auch sportlich interessant. Meine Eltern waren im Stadion, mein Opa in Stuttgart. Und wir haben nach einem hochemotionalen und einer sehr, sehr emotionalen, schwierigen Niederlage im Halbfinale der Italiener ein unfassbar schwieriges Spiel um Platz 3, weil am Ende weißt du auch, bist du da auf dem Platz 4 in deinem eigenen Land, die goldene Ananas, jetzt musst du dann aber, weißt du aber, diese Enttäuschung nicht im Finale zu sein und dann so ein Spiel dann noch hinzulegen als Mannschaft, so einen versöhnlichen Abschluss dann zu haben von einem wirklichen Sommermärchen. Und im Nachgang habe ich eigentlich erst so richtig verstanden, Nachgang des Turniers, bis heute hat das noch, halt das noch nach, wie unfassbar wir uns in unserem Inneren verändert haben als Deutschland im Positiven durch dieses Turnier mit den Menschen, also in der Ansicht im Inland, in unserer Kultur, in unserem Nationalstolz, überhaupt das mal wieder überhaupt aufgreifen konnten und durften, aber eben auch als Gastgeber, und zwar nicht die Deutschen, die nörgeln, alles besser wissen und den Finger auf alle zeigen, wie sie denn in ihren Ländern alles schlecht machen, sondern als die sagen, die Welt ist hier zu Gast und ist dann unglaublich zu spüren, wie die Menschen, egal aus welchem Land, mit uns auch mitgefiebert haben, wenn ihr eigenes Land ausgeschieden waren sie alle für Deutschland. Das hat man gespürt, das hat man vor den Hotels gespürt, wenn da standen 80.000 Menschen vor einem Hotel, 1 Million in Berlin, die Million, das hat man gespürt. Und diese Veränderung durch ein Sportereignis, das war viel größer als ein Sportereignis. Und das macht mich sehr, sehr dankbar und sehr, sehr stolz, dass ich das miterleben durfte, wie eine Historie eines Landes, wenn man ganz früh zurückgeht, auch eine sehr negative Historie eines Landes aufbricht und in ein ganz neues Zeitalter nach innen und nach außen wieder die Chance hat, sich zu entwickeln. Das ist unfassbar. Und deshalb war Sommer das Sommermärchen. Es wird nie für mich mehr ein größeres Ereignis geben als 2006. Und das ist jetzt 20 Jahre. Das war so beeindruckend, diese Energie von diesen Menschen zu sehen, zu spüren. Egal, wo du herkamst, es war einfach nur schönes Wetter und alle waren zusammen. Alle und wirklich alle. Und wenn das der Sport, nicht nur der Fußball, das macht ja auch der Sport, so wichtig für unsere Gesellschaft. Und darauf freue ich mich und deshalb freue ich mich riesig auf das Turnier jetzt im Sommer und auf unsere echt coole Mannschaft und nicht immer, ja, und oh, reicht das denn? Keine Ahnung. Ich habe Bock auf die Jungs, die sollen einfach Gas geben, Freude haben und Fußball zocken. Und dann, glaube ich, wird das ein cooles Turnier. Und ich denke schon, dass wir die Chance haben, dass wir uns vom Potenzial nur selber limitieren können. Aber da bin ich guter Dinge, dass wir da ein gutes Turnier spielen.
Ein bisschen hätte ich jetzt Bock, noch weiter über 2006 zu reden. Weil das natürlich jeder so auf seine Art und Weise erlebt hat, ist im eigenen Land. Ja, es sind viele, viele Geschichten für viele Leute entstanden, aber für die, die auf dem Platz standen, natürlich auch nochmal ganz, ganz krasse Geschichten und mit verantwortlich sein. Ich erinnere mich zum Beispiel an nach der WM 2006 gab es unser erstes Freundschaftsspiel, bei, ich glaube, es war Wembley, das wir eröffnet hatten oder miteröffnet haben. Und ich habe das Bild in England im Stadion in London vor Augen, wo die englischen Fans eine riesen Choreo gemacht haben, das erste Spiel nach der WM, eine riesen Choreo gemacht haben und da haben sie gesagt, Thank you Germany. Und das fand ich mega. Also das hat gezeigt, ja, hat gezeigt, was wir ausgelöst haben.
Es waren Autokursus von Menschen von anderen Ländern, die Deutschlandflaggen rausgeholt haben.
Ja. Ja.
Viele türkische Freunde, Autokurse mit Deutschlandflagge. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Und das ist das Schöne, ja. Das hat unglaublich viel mit mir gemacht als Mensch. Das war, also diese Energie, die war Wahnsinn. Und das war natürlich dann auch im Nachhinein, denkt man so, Alter, gut, dass wir da gar nicht so krass drüber nachgedacht haben, ne? Dass du ja mit so einer WM im eigenen Land. Und da muss ich sagen, und das meine ich auch, deshalb, wir sind 2014 Weltmeister geworden. Hochverdient. Warum? Weil wir jedes Jahr mindestens im Halbfinale waren und wirklich eine geile, ich hatte das Glück immer, wir waren immer Standard-Halbfinale und auch immer verdient, dass wir da hinkamen. Dann ist es natürlich die Nuance, ein bisschen Glück, dass sie halt mal so wollen, ja viele gewinnen. 2014, total verdient. Was mir aber sehr leid tut und bis heute, ich konnte 2014 nicht genießen. Ich habe mich für die Jungs gefreut, geil enden und nicht, weil ich mich vorher verletzt habe und nicht dabei sein konnte, sondern habe mich gefreut und gesagt, endlich, wir haben es verdient und gut, dass es geschafft wird. Und mein Leben hat sich nicht viel verändert, ob ich da jetzt mit auf dem Platz gewesen wäre oder nicht. Hätte mich natürlich gefreut, wollte natürlich nicht verletzt sein, aber ich habe mich mega gefreut für die Mannschaft, für den Staff, für alle, für meine Jungs. Aber ich habe das ja eben auch anders beobachten können, weil ich nicht selber Spieler war. Dann wäre ich in meiner Bubble gewesen mit meiner Mannschaft und dann werden wir Weltmeister und das ist auch mega. Aber ich habe es ja verfolgt als Zuschauer und Fan. Und wenn du dir die Brasilianer angeguckt hast, denn diese Themen, die in ihrem Land zu dem Zeitpunkt hatten, war so hemmend und so behemmend, dass dieses Riesensieg von uns ist leider, kann man die nicht sportlich einordnen, weil die Spieler haben ja vor Druck, die haben ja geweint nach Siegen und nicht vor Freude, durch Druck. Das haben die Spieler ja gesagt, weil die sich solidarisieren mit den Menschen im Land, dass ihr vieles nicht so aufgestellt ist, so läuft, das war ja Thema. Und ich habe mir gedacht, wow, was eine Schwere, also genau das andere, es beflügelt dich nicht als Mannschaft, du willst es zwar, aber der Druck ist so groß, weil da ja viele Aufstände waren, viel, und du hast, die Spieler haben das ja auch offen zugegeben. Du hast gemerkt, dass diese Mannschaft, die davon lebt, die den Fußball ja irgendwie ein Stück weit besonders macht, die Brasilianer, der Lachen des Fußballs, barfuß, zocken, du hast gemerkt, das naturell können sie nicht ansatzweise durch diesen unglaublichen Druck, den sie tragen und stemmen müssen, damit jetzt alle im Land glücklich sind. Und das finde ich, das konnte man gut merken. Das hat mir so wehgetan für den Bereich. Und dann denke ich an 2006 und denke mir, das war ganz anders. Und das macht mich auch stolz, dann eben Deutscher zu sein und stolz zu sein, mit allen Menschen von aller Welt, wo sie herkamen, dieses Erlebnis gemeinsam zu haben, weil es hätte auch anders laufen können. Und dann weiß ich nicht, wie wir dann noch auf der Stelle getreten hätten, vielleicht als Land, als Themen und auch mal so eine Vergangenheit mal, wo wir ja alle nichts für können, auch mal abzuschütteln. Aber trotzdem ist es ja irgendwo ein Rucksack. Und das hast du im anderen Thema bei den Brasilianern total gemerkt. Und das fand ich total schade, aber natürlich mega geil für uns, weil es endlich an der Zeit war, dass wir das Ding mal gezogen haben. Das war auch mega. Ich weiß noch, ich war in Los Angeles, habe Urlaub gemacht und als wir das Ding gewonnen haben, weiß ich, das war ein langer, langer Abend, eine lange Nacht.
Ich hoffe auf lange Abende denn in diesem Sommer wieder und vor allen Dingen, dass wir viele von diesen Abenden haben. Das wird ja bedeuten, dass wir viele, viele Spiele spielen. Als du heute hierher kamst, lief gerade das Spiel der deutschen Nationalmannschaft im Handball. Auch das sind tolle Ereignisse, wir haben das Handball selber angesprochen. Das Sportjahr 2026 hat eine Menge zu bieten. Ich freue mich drauf, wenn wir uns wiedersehen. Ich habe vielleicht auch nochmal ein Thema, vielleicht müssen wir mal so ein Revival 2006 Podcast machen, das ist glaube ich auch ganz spannend, so wie du davon erzählst. Für heute aber erstmal ganz, ganz herzlichen Dank dir, lieber Marcel, wir verlinken dich und wir verlinken deine Company hier in den Shownotes, damit alle, die da Interesse haben, die auf das Thema Bock haben oder dich auch mal hören wollen zu dem Thema, dann da Kontakt aufnehmen können. Und ja, ich wünsche dir dabei toi, 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 unsere Wege werden sich kreuzen und da freue ich mich drauf und jetzt erstmal alles, alles Gute und ganz herzlichen Dank dir.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank und bis bald.
Bis dahin. Ciao, ciao.